Petronella Apfelmus, Zauberhut und Bienenstich. Von Sabine Stedding. Es liest Nana Spier.
Petronella Apfelmus saß gut versteckt unter den Blättern einer Stachelbeere und beobachtete empört, wie Herr Kuchenbrand Pflaumen von einem ihrer Bäume pflückte. Grundsätzlich war dagegen nichts einzuwenden, denn natürlich war Petronella bereit, die Früchte ihres Gartens mit den Kuchenbrands zu teilen. Aber was zu weit ging, ging nun einmal zu weit. Zwei der drei Pflaumenbäume hatte er inzwischen schon ratzeputz leer gepflückt. Und es hatte nicht den Anschein, als wenn er vor dem dritten Baum Halt machen würde. Im Gegenteil. Die Apfelhexe dachte gerade darüber nach, wie der Kuchenbäcker am besten zu stoppen wäre, als Gurkenhut hinter dem Stamm eines knorrigen Apfelbaumes hervorlinste.
»Puh, ist das eine Hitze heute Morgen«, stöhnte der Chef der Apfelmännchen. »Kannst du nicht bei deinen Schwestern ein paar Schneeflocken oder Wolkenbrüche bestellen? Sie sind doch schließlich Wetterhexen!«
Petronella seufzte. »Ich habe es schon versucht. Leider konnte ich sie nicht erreichen. Vielleicht sind sie zum Surfen nach Hawaii geflogen oder zu einer Urwaldexpedition aufgebrochen. Du weißt doch, Merlina ist schrecklich unternehmungslustig.« Obwohl es bereits Spätsommer war, schmorte der Garten der alten Mühle in der Hitze und die Apfelmännchen kamen mit dem Bewässern der Obstbäume kaum noch hinterher. Unbehaglich rieb sich Gurkenhut das Kinn.
»Dann musst du dir selbst etwas einfallen lassen. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Das Wasser im Mühlteich wird mit jedem Tag knapper. Die Fische kommen schon zum Luftschnappen an die Oberfläche. Bommel glaubt, dass der Teich nächste Woche nur noch eine Matschpfütze sein wird, wenn es mit der Hitze so weitergeht.«
»Ich werde mich darum kümmern«, versprach Petronella und verließ ihren Beobachtungsposten unter der Stachelbeere. »Ich werde mir gleich das Hexenbuch schnappen und nach einem geeigneten Zauberspruch suchen. Irgendetwas wird sich in dem dicken Wälzer schon finden lassen.« Entschlossen kletterte die kleine Hexe die magische Strickleiter zu ihrem Apfel hinauf und wurde mit jeder Leitersprosse kleiner und kleiner. Oben angekommen marschierte sie schnurstracks in ihr Apfelhaus und wäre im Flur beinahe mit Lucius zusammengestoßen. Der Hirschkäfer war ihr Mitbewohner und bester Freund.
»Hoppla!«
Erschrocken zog er seinen dicken Käferbauch ein.
»Entschuldigung, aber hast du vielleicht mein Zauberbuch gesehen?« fragte Petronella, während sie sich an ihm vorbeizwängte.
Ohne die Antwort abzuwarten, verschwand sie in ihrem Schlafzimmer und zog mit Schwung ihre Schatztruhe unter dem Bett hervor. Amulette, Kristallkugel, Knallfrösche und Nebelgeister in Dosen – all das landete jetzt achtlos hinter ihr auf dem Boden. Ratlos sah Petronella sich um.
»Verflixt! Wo hab ich es bloß gelassen?«
»Suchst du vielleicht das hier?«
fragte Lucius und wedelte mit dem Hexenbuch.
»Potzblitz! Wo hast du das gefunden?«
rief die Apfelhexe und stand schnell vom Boden auf.
»Es lag auf der Toilette«,
erklärte Lucius.
»Auf der Toilette? Oh!«
Petronella bekam ganz rote Wangen.
»Es gab da ein Problem mit dem Abfluss«,
stotterte sie und schnappte dem Käfer das Buch aus der Hand.
»Darf man fragen, wonach du suchst?«
erkundigte sich der Hirschkäfer.
»Ich suche nach einem Wasserzauber«, murmelte Petronella. »Das Wasser im Mühlteich wird in der Hitze immer weniger. Die Fische kommen schon zum Luftschnappen an die Oberfläche.«
»Oh, die Ärmsten«,
brummte Lucius und schaute ihr über die Schulter.
»Wie wäre es hiermit?«
Er deutete auf das Kapitel. »Springflut und andere Wasserspiele.« Petronella schüttelte den Kopf.
»Wir können doch keine Springflut durch den Mühlteich jagen, es sei denn, du willst die Fischer aus dem Teich spülen.«
Suchend blätterte sie vor und zurück.
»Da! Was hältst du von einem Quellzauber?«
Freudig sah sie ihren Freund an.
»Nie davon gehört. Was soll das denn sein?«
brummte der Käfer.
»Ganz einfach. Ich lasse es im Mühlteich kräftig blubbern«, erklärte die Hexe. Eine sprudelnde Wasserquelle bringt frischen Wind in den Tümpel und füllt den Mühlteich gleichzeitig auf.
Na, wenn du meinst,
muffelte Lucius. Ich meine, nickte Petronella und las sich den Zauberspruch laut vor. Wassergeister, Krötenmeister, ene mene blauer Kleister, gelbe Frösche, bunter Hund, unten auf des Mühlteichs Grund soll entspringen auf die Schnelle eine frische Wasserquelle. Hix, Höx. Das krieg ich hin. Die Apfelhexe war sehr mit sich zufrieden, schlüpfte aus der Haustür und kletterte schnell die magische Strickleiter herunter. Mit jeder Sprosse, die es nach unten ging, wurde sie größer und größer. Dabei murmelte sie unablässig den Zauberspruch vor sich hin.
»Was brabbelst du denn da?« wunderte sich Gurkenhut, der unter dem Baum auf sie gewartet hatte.
»Ich brabbele nicht«, wies Petronella ihn zurecht. »Ich habe einen passenden Zauberspruch gefunden. Komm mit zum Mühlteich.« Schnell liefen die beiden durch den Garten. »Ene, mene, blauer Kleister, gelbe Frösche, bunter Hund«, murmelte Petronella unablässig vor sich hin, während sie eilig um die Ecke des Müllerhauses bog und gleich darauf den Mühlteich erreichte. Sie trat auf den hölzernen Steg. Still lag das dunkle Wasser in der brütenden Hitze.
»Himmel, ich wusste gar nicht, dass Hexen so schnell laufen können«,
japste Gurkenhut und ließ sich neben ihr auf den Steg plumpsen. »Ich muss mich jetzt konzentrieren, sonst vergesse ich den Zauberspruch«, erklärte Petronella.
»Sagte da jemand Wolkenbruch?«
blubberte es unter dem Steg, und ein dicker Karpfen tauchte vor ihnen im Wasser auf.
»Nein, sie hat Zauberspruch gesagt«, erklärte der Apfelmann.
»Wolkenbruch wäre mir lieber gewesen«, blubberte der Karpfen.
»Bommel, verflixt! Könntest du kurz dein Karpfenmaul halten?« Petronella stampfte unwillig auf. »Nur für einen winzigen Moment, bevor ich den Zauberspruch vergesse.«
»Sie will den Teich auffüllen«, flüsterte Gurkenhut.
»Ach, tatsächlich?«
»Ruhe«, rief Petronella und bewegte zögernd ihren Zauberstab hin und her. »Wassergeister, Krötenmeister, ene, mene, gelber Kleister, bunte Kröte, blauer Hund, unten auf des Mühlteichs Grund, entspringt blubbernd, plitsch, platsch!« »Nein, das war falsch«, murmelte die Apfelhexe. Doch da rollte und grollte es bereits unter Wasser und etwas Goldglänzendes tauchte in der Mitte des Teiches auf. Petronella schnappte erschrocken nach Luft. Denn das, was da so golden glänzte, war die Krone eines Froschkönigs, und sie saß mitten auf einem dicken Kopf mit riesigen grünen Glubschaugen.
»Wack«,
machte das Ungetüm.
»W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-«
stammelte Gurkenhut. »Zack«, da klatschte die Froschzunge auch schon neben ihnen auf den Steg. Blitzschnell versteckten sich Bommel und das Apfelmännchen im Schilf.
»Keine Angst, ich hab alles im Griff«, rief die Apfelhexe und deutete mit zitterndem Zauberstab auf den Frosch. »Simsala, bimsala, Krötenmief, dieser Zauber ging wohl schief. Froschkönig, Kröte und andere Gestalten, mit einem Wisch ist alles beim Alten.«
Sie ließ ihren Zauberstab hin und her wischen und tatsächlich, es machte Puff und vom Froschkönig blieb nichts weiter übrig als ein grünes Wölkchen, das über den Teich davonzog. So wie der Zauber gewirkt hatte, trauten sich auch Gurkenhut und Bommel wieder aus ihrem Versteck.
»Irgendwas habe ich falsch gemacht«, ratlos sah Petronella die beiden an.
»Du wirst dich versprochen haben«, meinte das Apfelmännchen ganz vernünftig. »Sag mir den Zauberspruch doch noch einmal auf.«
»Aber ohne Zauberstab«, verlangte Bommel.
»Wassergeister, Krötenmeister, ene, mene, gelber Kleister«, fing Petronella an.
»Stopp«, rief Gurkenhut. »Vorhin, als du die Leiter herunterkamst, hast du etwas von blauem Kleister gemurmelt.«
»Hab ich?« Petronella kratzte sich verlegen am Kopf und ließ sich dann seufzend auf den Steg plumpsen. Da surrte etwas durch die Luft und Lucius landete neben ihr auf dem Steg.
»Was war denn das für ein Froschkonzert?« fragte er neugierig.
»Ich hab mich verzaubert«, gab Petronella missmutig zu.
»So hat es sich zumindest angehört. Versuch's doch mal hiermit.«
Er hielt ihr einen zerknitterten Zettel hin.
»Ich habe dir den Zauberspruch aufgeschrieben.«
Jetzt huschte ein Lächeln über Petronellas Gesicht.
»Du bist der klügste Käfer auf der ganzen Welt«, strahlte sie und stand auf.
Konzentriert richtete sie den Zauberstab auf eine Ecke im Mühlteich, blickte auf den Zettel in ihrer Hand und rief:
»Wassergeister, Krötenmeister, Ene, Mene, blauer Kleister, gelbe Frösche, bunter Hund, unten auf des Mühlteichs Grund soll entspringen auf die Schnelle eine frische Wasserquelle. Hix, höx!«
Zuerst blieb alles still. Doch dann war ein leises Sprudeln zu hören und gleich darauf stiegen kleine Bläschen an die Wasseroberfläche. Das Sprudeln wurde stärker und schon bald blubberte es wie in einem Whirlpool. Bommel der Karpfen spuckte vergnügt einen Wasserstrahl über den Steg.
»Das hast du gut gemacht. Endlich können wir wieder richtig durchatmen.«
»Ich freue mich, dass ich helfen konnte«, sagte die Apfelhexe bescheiden, »auch wenn es nicht auf Anhieb geklappt hat.«
Sie wollte gerade zurück in den Garten gehen, als sie die Stimmen von Lea und Louis Kuchenbrand hörte. Die Zwillinge klangen irgendwie verärgert.
»Was ist da los?«, fragte sie und war schon auf dem Weg.
Vorsichtig lugte Petronella um die Ecke des Müllerhauses und traute ihren Augen nicht. Auch die Zwillinge Lea und Louis Kuchenbrand staunten nicht schlecht, als sie auf ihren Rädern von der Schule nach Hause kamen und den Garten voller Menschen fanden, alle bewaffnet mit Körben und Leitern.
»Was soll das denn?«, wunderte sich Louis.
Lea lehnte ihr Rad an die Hauswand und zupfte ihren Vater am T-Shirt.
»Papa, was machen denn all die Leute hier?«, wollte sie wissen.
»Hallo, Kinder«, sagte Herr Kuchenbrand und grinste zufrieden. »Das sind die besten Apfelpflücker weit und breit. Sie sind routiniert und blitzschnell.«
Lea schluckte.
»Das sind aber viele.«
Ihr Vater nickte.
»Stimmt, aber sie kosten mich nur die Hälfte. Den Rest zahle ich in Naturalien. Das heißt, sie dürfen die Hälfte der Ernte behalten.«
Louis war empört.
»Aber das kannst du doch nicht machen. Es sind schließlich nicht deine Äpfel.«
»So? Wem gehören sie dann?«
»Sie gehören uns allen«, sagte Lea trotzig. »Und sie gehören Petro... Frau Apfelmus.«
»Sie gehören Frau Apfelmus. Das ist mir neu«, erklärte ihr Vater. »Soweit ich weiß, hat sich Frau Apfelmus hier seit Monaten nicht blicken lassen. Ich glaube nicht, dass ihr besonders viel an den Früchten liegt.«
Petronella stand noch immer versteckt hinter der Hausecke und hatte natürlich alles mit angehört. Verärgert ballte sie die Fäuste. Herr Kuchenbrand war ihr eigentlich sehr sympathisch, wenn er bloß nicht immer auf so ungeheuerliche Ideen kommen würde. Und offensichtlich wollte er gerade jetzt ihren Garten plündern.
»Hier«, Herr Kuchenbrand hielt seinen Kindern zwei Obstkörbe hin, »ihr könnt euch gleich nützlich machen und Herrn Grabautski helfen, die restlichen Pflaumen zu pflücken. Er ist der Chef der Truppe und kann euch genau zeigen, wie sowas geht, aber fallt mir nicht von der Leiter.«
Petronella hatte genug gehört. Wenn sie selbst auch noch eine Handvoll Pflaumen abbekommen wollte, musste sie handeln, und zwar sofort. Schnell schüttelte sie die silbernen Apfelkerne, die sie immer in einem Döschen in ihrer Rocktasche bei sich trug, und wurde augenblicklich ganz klein.
»Lucius, ich muss so schnell wie möglich zum Insektenhotel«, rief sie.
»Zum Insektenhotel? Was willst du denn da?«
»Das erkläre ich dir, wenn wir unterwegs sind«,
antwortete die Apfelhexe und kletterte auch schon auf Lucius' Rücken. Der Hirschkäfer spreizte die Flügel und stieg gleich darauf hoch in die Luft. In enormem Tempo zischte er über den Garten. Unter ihnen stellten die Apfelpflücker, die Herr Kuchenbrand bestellt hatte, gerade ihre Leitern auf.
Solltest du dich nicht besser um die da kümmern, als dem Insektenhotel einen Besuch abzustatten?«
fragte Lucius. Petronella schaute mit finsterem Blick auf die Menschen, die schon anfingen, die Äpfel von den Bäumen zu rupfen.
»Das tue ich«, versprach die Hexe. »Ich werde ihnen die Ernte gründlich verderben.«
Lucius drehte unterdessen eine letzte Runde über dem Käferhotel, bevor er sicher im Stachelbeerstrauch gegenüber landete. Die Apfelhexe stieg von seinem Rücken und rutschte auf den Blättern wie auf einer Rutsche nach unten. Dann rückte sie ihren Hexenhut zurecht und sah Lucius verschmitzt an. »Soweit ich weiß, sind gerade ein paar Gespinstmotten in das Hotel gezogen«, sagte die kleine Hexe. »Ich bin sicher, dass sie uns helfen können. Würdest du sie bitte kurz herholen?«
»Die Gespinstmotten?«
fragte Lucius erstaunt. Petronella nickte. Der Käfer dachte einen Moment nach, dann breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.
»Ich glaube, ich weiß, was du vorhast«,
surrte er und war auch schon zwischen Stroh und Reisig verschwunden. Petronella setzte sich auf einen Kieselstein im Schatten der Stachelbeere und wartete. Es dauerte nicht lange, da war Lucius wieder zurück. Gefolgt von 7 weißen Gespinstmotten krabbelte er ins Freie. Mit ihren zarten Flügeln und den hübschen schwarzen Punkten sahen sie ungeheuer elegant aus.
»Du wolltest uns sprechen?«
fragte die älteste und dickste Motte. Petronella nickte und stand auf.
»Ich brauche eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr alle meine Bäume mit eurem weißen Gespinst überzieht.«
»Na, das ist ja mal was ganz Neues«,
meldete sich eine Motte aus der zweiten Reihe.
»Normalerweise verlangst du von uns, deine Apfelbäume zu verschonen.«
»Da hast du vollkommen recht«, bestätigte Petronella. »Ihr sollt sie ja auch nicht kahl fressen. Ihr sollt sie bloß mit eurem Gespinst überziehen, damit sie so richtig schön unappetitlich gespenstisch aussehen.«
Die Motten steckten die Köpfe zusammen und zirpten wild durcheinander. Dann richtete sich die Älteste auf.
»Wir werden dir helfen. Das Problem an der Sache ist nur, dass nicht wir das Gespinst spinnen, sondern unsere Raupen, die sich darin verpuppen.«
Petronella lächelte.
»Das lass nur meine Sorge sein. Mit dem Wolflockzauber sollte es gelingen, die Bäume von einer Minute auf die andere in Gespensterbäume zu verwandeln. Einzige Bedingung: jede von euch muss auf einem der Bäume sitzen, damit der Zauber wirkt. Ist der Baum dann dick eingesponnen, könnt ihr zum nächsten wechseln. Wir treiben das Spiel so lange, bis alle Bäume verpackt sind.«
»Wie lange ist das her, dass ich mich das letzte Mal so richtig schön eingesponnen habe?«
gluckste die dicke Motte.
»Ich muss eine fette Raupe gewesen sein.«
»Seid ihr bereit, Schwestern?«
»Ja!« riefen die Motten. »Wir sind bereit!«
Und schon stiegen sie in einer kleinen Wolke auf, um sich auf den Bäumen niederzulassen.
»Vielen Dank!«
rief Petronella erleichtert. Dann wartete sie, bis sich jede Motte auf einem Baum niedergelassen hatte und zückte ihren Zauberstab.
»Petronella!«
zischelte es plötzlich hinter der Brombeerhecke und 4 Apfelmännchen tauchten atemlos neben ihr auf.
»Hast du gesehen, was im Garten vor sich geht?«
Spargelzahn war sehr empört.
»Es wimmelt nur so von Menschen mit Körben und Leitern.«
»Reg dich ab, Spargelzähnchen«, sagte Petronella gelassen. »Natürlich weiß ich, was in meinem Garten passiert, und deshalb wird jetzt auch gezaubert. Geh mal aus dem Weg!«
Sie nahm ihren Zauberstab fest in die Hand und murmelte:
»Raupennester, Mottenschwester, silbrig glänzendes Gespinst, lass dich nieder auf den Zweigen, um den Menschen zu beweisen, dass sie nicht ihr eigen sind.«
Sternenstaub flitterte silbrig durch die Luft und ließ sich auf den Bäumen nieder. Sofort gingen die Gespinstmotten an die Arbeit. In 0,0 verwandelten sie die Obstbäume in unappetitliche, hässliche Baummumien. Wie in Watte verpackt standen sie da.
»Iiih!«
hörte man Lea aus der Ferne kreischen.
Boah, ist das eklig, brüllte auch Louis.
Was zum Teufel ist das denn? Rief Herr Kuchenbrand geschockt.
Petronella kicherte. Sie war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Auch die Apfelpflücker waren erschrocken.
»Das Zeug klebt in meinen Haaren«, beschwerte sich einer. »Schnell weg, bevor sie uns auch noch in Mumien verwandeln«,
rief der Chef-Obstpflücker. Sofort sprangen die Obstpflücker von den Leitern und verließen Hals über Kopf den Garten.
»Ich schicke Ihnen die Rechnung«,
verabschiedete sich Herr Grabautzky.
»Aber Sie haben ja kaum etwas gepflückt«, beschwerte sich Herr Kuchenbrand. »Was wollen Sie denn da noch pflücken? Tut mir leid, aber so einen plötzlichen Schädlingsbefall habe ich noch nicht erlebt.«
Und mit diesen Worten rannte Herr Grabautzky davon. Als Frau Kuchenbrand aus dem Haus kam, traute sie ihren Augen nicht.
»Was ist denn hier passiert?« fragte sie mit bebender Stimme.
»Schädlingsbefall«, erklärte ihr Mann knapp.
»Aber heute Morgen sahen die Bäume doch noch völlig normal aus.«
Herr Kuchenbrand zuckte ratlos die Schultern.
»Jetzt sehen Sie jedenfalls ziemlich unappetitlich aus. Ich bin bloß froh, dass wir heute Ruhetag haben und keine Gäste in die Zaubermühle kommen.«
Lea und Louis sahen sich an. Nach dem ersten Schreck ahnten sie natürlich, wer hinter der plötzlichen Gartenverwandlung steckte.
»Da steckt ganz sicher Petronella dahinter«, meinte Louis, nachdem ihre Eltern im Haus verschwunden waren.
»Na klar, wir müssen unbedingt mit ihr reden.«
Lea sah die Bäume finster an.
»Die sehen richtig gruselig aus.«
Stumm starrten die Geschwister auf die Baummumien. Keiner von ihnen hatte Lust, auch nur einen Fuß in diesen gespenstischen Garten zu setzen. Louis wandte sich zum Haus um.
»Also, geh du schon mal vor und rede mit ihr. Ich hab drinnen etwas vergessen.«
»Wer's glaubt«, schnaubte Lea, »du traust dich bloß nicht unter den Bäumen durch.«
»Du etwa?«, fragte Louis.
Seine Schwester schüttelte den Kopf.
»Vielleicht ist Petronella auch gar nicht zu Hause. Wir könnten zum Mühlteich gehen und da auf sie warten.«
Und das taten sie. Gemeinsam liefen sie zum Mühlteich und setzten sich auf den Steg in die Sonne.
»Guck doch mal, da!«
rief Louis plötzlich und deutete auf die Blubberblasen ganz hinten im Teich. Lea hatte sie auch schon entdeckt und war entzückt.
»Oh, wie süß! Siehst du die vielen Fische?«
Ihr Bruder nickte. Ganz offensichtlich war die neue Quelle der Renner im Mühlteich. Sämtliche Fische tummelten sich zwischen den perlenden Blasen und ein paar vorwitzige Forellen wagten sogar Hechtsprünge.
»Das hat Petronella gut hingekriegt«,
sagte da eine freundliche Stimme und Gurkenhut kletterte zu den Kindern auf den hölzernen Steg. Erfreut sahen ihn die Zwillinge an.
»Hallo, Gurkenhut! Ja, das mit den Blubberblasen hat sie wirklich gut hingekriegt«, lachte Lea.
»Das mit den Bäumen allerdings weniger«, meinte Louis. »Die Spinnweben sind total eklig.«
Das Apfelmännchen nickte.
»Genau so soll es sein. Was hätte Petronella auch anderes tun können? Abwarten und Tee trinken, während man ihren Garten plündert?«
Verlegen sahen ihn die Zwillinge an. Schließlich war es ihr Vater gewesen, der Petronellas Bäume leer pflücken wollte.
»Hoffentlich verschwinden die Spinnenweben bald wieder«, meinte Lea besorgt. »Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass bei diesem Anblick besonders viele Gäste in unser Café kommen.«
»Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen«,
beruhigte sie Gurkenhut.
»Die Gespinste werden bald wieder weg sein.«
»Und wann?«,
fragte Louis. Das Apfelmännchen zuckte mit den Schultern.
»Da müsst ihr schon Petronella fragen.«
»Ach ja, bitte, würdest du ihr wohl Bescheid sagen, dass wir am Mühlteich auf sie warten?«,
fragte Lea.
»Wir finden den Garten echt gruselig und trauen uns nicht hinein.«
»Kein Problem«,
nickte der Apfelmann.
»Ich werde sehen, ob ich sie finde.«
Petronella ahnte nichts von den Sorgen der Zwillinge. Sie stand hoch oben in ihrem Apfelhaus und sah aus dem Fenster.
Zwar hatte sich Lucius erst einmal durch das Gespinst vor ihrer Tür knabbern müssen, damit sie überhaupt hereinkam, aber jetzt war wieder alles in Ordnung und Petronella wartete nur noch auf die Gespinstmotten, um sich bei ihnen mit einer Tasse Tee und einem Schälchen Apfelkompott zu bedanken. Da entdeckte sie auf einmal Gurkenhut. Er stand unter ihrem Apfelbaum und winkte ihr aufgeregt zu.
»Was ist?« rief Petronella. »Warum kommst du nicht rauf?«
Gurkenhut schüttelte den Kopf.
»Die Kinder warten am Teich auf dich. Sie wollen dich unbedingt sprechen.«
»Warum kommen sie denn nicht her?«
wunderte sich die Apfelhexe.
»Sie trauen sich nicht«, rief Gurkenhut. »Aber das erzählen sie dir am besten selbst.«
»Na gut, ich bin schon unterwegs«,
rief Petronella und drehte sich zu Lucius um. »Würdest du mich wohl noch einmal zum Mühlteich fliegen? Die Kinder trauen sich nicht her.«
»Kein Wunder«,
brummte der Käfer. Er ließ die kleine Hexe auf seinen Rücken steigen und schwirrte mit ihr über den Garten davon. Unbemerkt landete er neben dem Teich im Gras. Petronella rutschte von seinem Rücken und schüttelte die magischen Apfelkerne in ihrer Rocktasche. Sogleich stand sie in normaler Apfelhexengröße da und trat raschelnd aus dem Schilf.
Oh, »hast du uns aber erschreckt!« riefen die Zwillinge. »Tut mir leid«,
lachte die Apfelhexe. Doch dann wurde sie ernst.
»Was muss ich von Gurkenhut hören? Ihr habt Angst, meinen Garten zu betreten?«
»Die Apfelbäume sehen aus wie eine Horde gruseliger Gespenster«, sagte Luis.
»Findet ihr? So habe ich die Sache noch gar nicht gesehen«, meinte die Apfelhexe. »Für mich sehen die Bäume aus wie in Zuckerwatte verpackt.«
Sie zwinkerte den Kindern zu und zog, schwupp, zwei Stiele mit Zuckerwatte hinter ihrem Rücken hervor.
»Wow! Wie hast du das gemacht?«
rief Luis und nahm ihr die Zuckerwatte aus der Hand. Lea zögerte einen Moment, doch dann griff sie ebenfalls zu.
»Ist die auch echt?« fragte sie misstrauisch.
»Natürlich, du Kröte! Und sie schmeckt ganz hervorragend nach Quittengelee und Pfannkuchen.« Die Apfelhexe zupfte sich ein Stück Zuckerwatte ab und schob es sich genüsslich in den Mund.
»Schmecken die Bäume genauso?« fragte Luis grinsend.
»Du kannst es ja mal probieren«, lachte Petronella und gab ihm einen Stups auf die Nase. Lea seufzte.
»Trotzdem werden wir unseren Gästen die Sache mit der Zuckerwatte lange erklären müssen, bevor ihnen bei uns der Kuchen wieder schmeckt.«
Petronella runzelte die Stirn. »Habt keine Angst. Morgen früh ist der Zauberspuk vorbei und alles ist wieder beim Alten. So wahr ich Petronella Apfelmus heiße.« Das war mal eine gute Nachricht. Erleichtert sahen die Zwillinge die Apfelhexe an.
»Versprochen?« fragte Luis.
»Versprochen«, sagte Petronella. Als die Zwillinge ins Müllerhaus kamen, nahm ihr Vater gerade das Handy vom Ohr.
»Alles klar«, sagte er. »Morgen Mittag kommt die Firma Zeckenjäger und Söhne vorbei. Der Mann am Telefon sagte, sie hätten jede Menge Erfahrung mit der Bekämpfung von Obstschädlingen.«
»Super, aber macht euch nicht immer so viele Sorgen. Schon gar nicht wegen dem bisschen Zuckerwatte in den Bäumen.«
Luis klopfte seinem Vater lässig auf den Rücken.
»Der Spuk ist morgen wieder vorbei.«
»Ach, meinst du?« brummte Herr Kuchenbrand.
Luis nickte. »Das spür ich im großen Zeh.«
Skeptisch sah sein Vater ihn an.
»Ich bin nicht sicher, ob wir uns wirklich auf deinen großen Zeh verlassen können.«
»Frau Tolle meint, man soll immer positiv denken«, sagte Lea.
»Und eure Lehrerin muss es ja wissen«, lachte ihre Mutter.
Am nächsten Morgen wurde Luis durch seine Schwester geweckt.
»Wach auf! Petronella hat Wort gehalten, schau doch! Das eklige Zeug ist endlich aus den Bäumen verschwunden. Der Garten sieht wieder so schön aus wie immer.«
»Im Ernst?«
Luis hüpfte wie ein Känguru aus dem Bett. Und wirklich. Tautropfen glänzten im hohen Gras und ein sanfter Wind strich leise durch die grünen Zweige der Bäume.
»Komm, wir wecken Mama und Papa«, rief Lea. »Die werden vor Freude bis an die Decke springen.«
Sie flitzten über den Flur und stürmten ins Schlafzimmer ihrer Eltern.
»Überraschung, Überraschung, guck doch mal«, riefen sie.
Ihre Eltern sprangen tatsächlich bis an die Decke, wenn auch nicht gerade vor Freude.
»Was ist los? Ist was passiert?«,
riefen sie verwirrt.
»Nichts Schlimmes«, sagte Lea und zog mit einem Ruck die Vorhänge auf.
»Der Garten sieht bloß wieder aus wie immer«, Louis strahlte übers ganze Gesicht.
Ihre Eltern rieben sich verwundert die Augen.
»Na, was sagt ihr jetzt?«
»Oha, dein großer Zeh ist wirklich klasse«, lachte Herr Kuchenbrand. »Ich werde das Zeh-Orakel ab jetzt öfters befragen.«
Lea freute sich, dass ihre Eltern sich freuten und hüpfte wie ein Flummi im Bett auf und ab. Dann fiel ihr plötzlich etwas ein.
»Papa, rufst du jetzt wieder die Obstpflücker an, damit sie weitermachen?«
Herr Kuchenbrand verzog das Gesicht.
»Nee, das wird mir zu teuer. Herr Grabowski nimmt wirklich gepfefferte Preise und die Anfahrt gestern wird er mir auch noch in Rechnung stellen.«
Frau Kuchenbrand nickte. »Wir dürfen nicht vergessen, den Schädlingsbekämpfern abzusagen, sonst stehen sie heute Mittag vor der Tür und uns flattert die nächste Rechnung ins Haus.«
»Keine Sorge, ich kümmere mich darum«,
versprach ihr Mann. Und noch vor dem Frühstück griff er zum Telefon und sagte der Firma Zeckenjäger und Söhne ab. Umso erstaunter waren die Kuchenbrands, als zur Mittagszeit trotzdem ein Auto vorfuhr und ein Mann im grauen Anzug ausstieg.
»Wer ist das denn?«
wunderte sich Herr Kuchenbrand und stand vom Mittagstisch auf, um nachzusehen.
»Vielleicht hat er sich verfahren und will bloß nach dem Weg fragen«, meinte Lea.
Aber der Mann hatte sich nicht verfahren.
»Ich komme im Auftrag von Herrn Giesbert Mühlstein«, erklärte er. »Er ist der Eigentümer der Mühle und hat mich beauftragt, Ihnen diesen Brief persönlich zu übergeben.«
Die Zwillinge spitzten die Ohren. Zuerst waren die Stimmen gedämpft, doch dann hörten sie ihren Vater laut und deutlich:
»Was soll der Blödsinn? Kommt überhaupt nicht in Frage!«
Er klang sehr verärgert. Erschrocken sahen die Zwillinge ihre Mutter an. Die legte Messer und Gabel zur Seite und stand wortlos auf. Jetzt war auch der fremde Mann gut zu verstehen.
»Herr Kuchenbrand, regen Sie sich doch nicht auf! Ich würde Ihnen die Sache gerne erklären.«
Ein Moment war alles still. Dann war die Stimme ihres Vaters zu hören.
»Na gut, kommen Sie rein. Wir sind gerade beim Mittagessen.«
»Oh, lassen Sie sich durch mich nicht stören. Ich warte natürlich, bis Sie fertig sind.«
»Nicht nötig. Ich hole nur kurz meine Familie, denn das, was Sie uns zu sagen haben, geht uns wohl alle an.«
Er brauchte seine Familie nicht mehr zu holen. Sie waren inzwischen alle vom Mittagstisch aufgesprungen und standen bereits im Flur.
»Ah, gut, dass ihr da seid«, sagte Herr Kuchenbrand mit belegter Stimme. »Herr Schimmelpfennig ist Immobilienmakler und hat uns etwas zu sagen.«
Herr Schimmelpfennig setzte sein professionelles Lächeln auf und reichte Frau Kuchenbrand die Hand. Er war kein herzloser Mensch und empfand sogar ein bisschen Mitleid mit der Familie, die ihn nun so erschrocken ansah. Aber was sollte er tun? Er lebte von Hausverkäufen und tat nur seine Arbeit. Er räusperte sich und öffnete seine Aktentasche, um einen Brief herauszuholen.
»Wenn Sie mir den Empfang bitte quittieren würden«, sagte er höflich.
Herr Kuchenbrand brachte es nicht fertig, den Brief anzunehmen. Also bestätigte Frau Kuchenbrand den Empfang.
»Sehr freundlich«, lächelte der Makler.
Maike Kuchenbrand öffnete den Brief und überflog schnell den Inhalt. Wortlos reichte sie ihn an ihren Mann weiter.
»Was steht drin?«,
fragte Lea. Herr Kuchenbrand schluckte.
»Giesbert Mühlstein möchte das Müllerhaus verkaufen und hat uns den Mietvertrag gekündigt.«
»Was?«
riefen die Zwillinge gleichzeitig.
Wir sollen hier ausziehen? Aber das geht doch nicht!«
An Herrn Schimmelpfennig gewandt, sagte ihr Vater:
»Bestellen Sie dem feinen Herrn Mühlstein einen schönen Gruß und sagen Sie ihm, er kann sich seine Kündigung an die Stirn heften. Wir werden hier nicht ausziehen. Niemals!«
Der Makler lächelte nachsichtig.
Sie müssen nicht zwangsläufig ausziehen. Herr Mühlstein hat mich mit dem Verkauf der Immobilie beauftragt. Es steht Ihnen also frei, ein Angebot für das Haus abzugeben und es gegebenenfalls selbst zu kaufen. Er machte eine kurze Pause. Allerdings gibt es schon einen weiteren Interessenten.
Frau Kuchenbrand fragte, wer möchte das Müllerhaus denn kaufen? Vielleicht können wir mit ihm reden und ihm erklären, wie wichtig das Café für uns ist. Wenn wir hier weiter zur Miete wohnen bleiben können, wäre doch alles gut.
Ja, wer ist der andere Interessent?
Wollte nun auch Herr Kuchenbrand wissen.
Haben Sie seine Telefonnummer?
Natürlich, antwortete Herr Schimmelpfennig. Und ich bin sicher, dass Sie seine Nummer bereits kennen. Schließlich steht sie auf jeder Brötchentüte.
Herr Kuchenbrand wurde blass.
Die Bäckerei Kümmerling hat seit langem Interesse am Müllerhaus. Herr Kümmerling hat persönlich das großzügige Angebot abgegeben. Also, wenn Sie mit ihm sprechen möchten, erreichte Herrn Kuchenbrand eine Karte mit einer Telefonnummer.
Doch der starrte ihn bloß an.
Freut mich, Sie kennengelernt zu haben, murmelte Herr Schimmelpfennig,
machte kehrt und verließ das Haus. Wie betäubt blieb Familie Kuchenbrand zurück. Lea kämpfte mit den Tränen und Louis war ganz blass um die Nase. Herr Kümmerling, der ehemalige Chef ihres Vaters, wollte das Müllerhaus kaufen. Er hatte ihnen noch immer nicht verziehen, dass sie mit Hilfe von Petronellas köstlichem Kuchenrezept den Backwettbewerb gewonnen hatten. Und das schöne Café zur Zaubermühle gönnte er ihnen auch nicht.
»Ich koche uns erst mal einen Tee«, sagte ihre Mutter und stellte mit zitternden Fingern den Wasserkessel auf den alten Herd.
»Ich brauche dringend frische Luft«, flüsterte Louis.
»Ich komme mit«, piepste Lea.
Und ohne ein weiteres Wort rannten sie durch den Garten zu Petronellas Apfelbaum. Louis zog an der Klingelschnur, dass es nur so schepperte. Doch die magische Strickleiter wurde nicht zu ihnen heruntergelassen. Offensichtlich war Petronella nicht zu Hause.
»So ein Mist!« schimpfte der Junge. »Was sollen wir denn jetzt machen?«
Lea zuckte mit den Schultern. Also trotteten sie mit hängenden Köpfen zum Mühlteich und legten sich auf den Steg in die Sonne.
»Ich könnte den blöden Müller auf den Mond schießen«, sagte Louis.
»Und den ollen Kümmerling gleich mit«, meinte Lea. »Ich glaube nämlich nicht, dass Mama und Papa so viel Geld auftreiben können.«
Eine Weile waren die Zwillinge ganz still. Dann setzte sich Louis plötzlich auf.
»Mama und Papa vielleicht nicht, aber Petronella ist eine Hexe und kann zaubern.«
Aufgeregt sah er seine Schwester an.
»Für sie ist das sicher ein Klacks. Wir brauchen nur zu warten, bis sie wieder zu Hause ist und bitten sie dann darum, uns Geld zu hexen. Am besten gleich einen ganzen Karton voll.«
Jetzt huschte ein kleines Lächeln über Leas Gesicht.
»Das wäre die Lösung. Meinst du, es klappt?«
»Logisch«, sagte Louis.
»Das wäre so schön«,
seufzte Lea. Plötzlich hörten die beiden ein leises, vergnügtes Pfeifen. Spargelzahn trug drei Eisstiele über der Schulter und schien ganz in Gedanken versunken. Als er Lea und Louis sah, bekam er einen gehörigen Schreck.
»Schleimiger Schnirkelschneck! Habt ihr mich überrascht? Was ist los? Ihr seid doch sonst nicht so still.«
»Uns ist heute nicht nach Lachen zumute«, sagte Lea.
»Darf man fragen, warum?«
Das Mädchen nickte und holte tief Luft.
»Weil wir aus dem Müllerhaus ausziehen sollen.«
»Wer sagt denn sowas?«
Spargelzahn sah Lea entrüstet an.
»Heute Mittag kam ein Mann in die Mühle, der uns einen Brief von Gisbert Mühlstein gebracht hat, in dem stand, dass er die Mühle verkaufen will und dass wir deshalb ausziehen müssen«, sagte Louis. »Das glaube ich nicht«, sagte Spargelzahn. »Sicher hast du dich verhört.«
Doch Lea schüttelte den Kopf. »Herr Kümmerling hat für das Müllerhaus viel Geld geboten. Da kann unser Papa nicht mithalten.« Spargelzahn sah Lea einen Moment sprachlos an. Dann ließ er die Eisstiele fallen und flitzte auch schon los.
»Ich hole Petronella!«
Petronella war gerade dabei, einen kühlenden Brei aus Beinwell und Arnika auf Rübenbachs Knöchel zu streichen. Das Apfelmännchen war bei der Gartenarbeit über eine Feuerwanze gestolpert und hatte sich den Knöchel verstaucht. Da flog die Tür auf und Spargelzahn stürmte in die Wohnstube des Apfelmännchens. Gurkenhut, Karottenwams und Bohnenhals sprangen erschrocken zur Seite. Spargelzahn beugte sich keuchend vornüber und schnappte nach Luft.
»Ich«, japste er, »ich habe eine schlechte Nachricht.«
Jetzt sahen ihn alle erstaunt an.
»Gisbert Mühlenstein will die Kuchenbrands aus der Mühle werfen und das Müllerhaus an den Olm Kümmerling verkaufen.«
»Was?« Vor lauter Schreck fiel Petronella der Tiegel mit der Salbe aus der Hand.
»Lea sitzt wie ein Häufchen Elend mit ihrem Bruder am Mühlteich«,
erzählte der Apfelmann. »Die armen kleinen Kröten«, murmelte Petronella, legte Rübenbach noch rasch den Verband an und machte sich umgehend auf den Weg zum Mühlteich. Die Apfelhexe huschte die letzten Meter durch ihren Garten und behielt das Müllerhaus dabei immer im Auge. Es fehlte gerade noch, dass sie ausgerechnet jetzt von Herrn Kuchenbrand erwischt wurde. Dann hatte sie den Steg erreicht.
»Was muss ich da hören?« legte sie sofort los. »Kümmerling, dieser aufgeblasene Luftballon, will das Müllerhaus kaufen und euch auf die Straße setzen?«
»So ungefähr«, bestätigte Luis düster.
»Das ist ja unerhört«,
empörte sich Petronella. Dann sah sie die Kinder lächelnd an.
»Macht euch keine Sorgen. Wir werden dem Kümmerling einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung machen.«
Lea sah sie erleichtert an. Es tat so gut, Petronella an ihrer Seite zu wissen.
»Ich hätte da schon eine Idee«, sagte Luis. »Wie wäre es, wenn du uns einfach eine Kiste voll Geld hackst? Dann können wir das Haus kaufen und müssen nicht ausziehen.«
Die Apfelhexe schüttelte bedauernd den Kopf.
»Tut mir leid, aber so einfach ist das nicht. Hexen können kein Geld hexen. Was meint ihr, weshalb die meisten in angeknabberten Lebkuchenhäusern oder windschiefen Hütten hausen?«
Enttäuscht sahen die Kinder Petronella an.
»Schade, es wäre so einfach gewesen«, seufzte Luis.
»Es sind nicht immer die einfachsten Lösungen, die zum Erfolg führen. Manchmal muss man einen Umweg machen«, sagte Petronella. Dann klatschte sie in die Hände.
»So, und jetzt werden Pläne gemacht. Wir werden natürlich nicht zulassen, dass dieser aufgeblasene Luftballon das Müllerhaus kauft.«
»Glaubst du wirklich, dass sich Herr Kümmerling so einfach vom Müllerhaus fernhalten lässt?« fragte Lea vorsichtig.
»Einfach vielleicht nicht. Aber wozu bin ich eine Hexe?« »Ich werde den Müller in einen Elefanten und Herrn Kümmerling in einen Pottwal verwandeln. Dann ist Schluss mit dem Verkauf. Oder habt ihr vielleicht schon mal einen Elefanten gesehen, der einen Vertrag unterschreibt?«
Bei der Vorstellung mussten selbst die Kinder kichern. Petronella lächelte.
»Ihr seht, es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Also geht beruhigt nach Hause und überlasst alles Weitere mir.«
Am nächsten Morgen, als die Kuchenbrands zusammen beim Frühstück saßen, erkannten die Zwillinge ihren Vater kaum wieder. Er hatte einen Termin bei der Sparkasse und sich dafür extra in seinen einzigen Anzug geworfen, um einen seriösen Eindruck zu machen.
»Mit etwas Glück leiht uns die Bank das Geld für das Müllerhaus«, sagte er zuversichtlich und bestrich sich eine Brötchenhälfte mit Kirschmarmelade.
Eine halbe Stunde später setzte er seine Kinder vor der Schule ab und fuhr gleich weiter zur Sparkasse. Dort wurde er schon von der Leiterin der Kreditabteilung erwartet und folgte ihr in ihr Büro.
»Bitte nehmen Sie Platz, Herr Kuchenbrand«, sagte die Dame im blauen Kostüm und lächelte verbindlich.
»Ich habe mir die Bilanz der Zaubermühle schon einmal angesehen und darf Ihnen sagen, dass unser Haus bereit ist, Ihnen mit 20.000 Euro unter die Arme zu greifen.«
»Oh«, sagte Herr Kuchenbrand und schluckte. 20.000 Euro war viel Geld, sehr viel Geld, aber er hatte sich deutlich mehr erhofft.
»Hören Sie,
Unser Café läuft fantastisch. Es ist die reinste Goldgrube. Können Sie den Kredit nicht ein bisschen erhöhen? Wir wollen das Müllerhaus nämlich kaufen und ich fürchte, Herr Kuchenbrand, unterbrach ihn die Dame. Wenn Ihr Café tatsächlich eine Goldgrube wäre, würden Sie jetzt nicht hier sitzen und nach einem neuen Kredit fragen. 20.000 €, mehr kann ich Ihnen nicht geben. Herr Kuchenbrand schluckte.
Aber das wird nicht reichen.
Die Dame von der Sparkasse stand auf. Das tut mir leid, aber vielleicht können Sie sich ja auch noch von woanders Geld leihen. Und mit diesen Worten begleitete sie Herrn Kuchenbrand zur Tür. Petronella war heute Morgen auch schon früh aufgestanden, denn die Sache mit dem Verkauf des Müllerhauses ließ ihr keine Ruhe. Nachdem sie sich die halbe Nacht in ihrem Bett hin und her gedreht hatte, war ihr der greuliche Schlotterzauber eingefallen, und den wollte sie gern an Herrn Kümmerling ausprobieren. Allerdings fehlte ihr dafür noch eine wichtige Zutat, und deswegen wollte sie jetzt ihre Großmutter anrufen. Behutsam holte sie die große Kristallkugel aus dem Schrank. Sie hatte sie schon eine Weile nicht mehr benutzt, denn seit es Handys gab, telefonierten auch Hexen lieber, anstatt sich durch eine Kristallkugel zu unterhalten. Petronellas Großmutter hielt jedoch nichts von so neumodischem Kram. Vor vielen Jahren hatte sie den Garten mit all seinen Schätzen und Geheimnissen an Petronella übergeben und sich in den Schwarzwald zurückgezogen. Dort lebte sie nun mit ihrer schwarzen Katze und einem alten Raben mitten im Wald.
»Was machst du da?«
fragte Lucius interessiert, als Petronella ein schwarzes Samttuch auf ihrem Küchentisch ausbreitete und die Vorhänge zuzog. Das musste sein, damit man sich nicht selbst in der Kugel spiegelte.
»Ich rufe meine Großmutter an«, erklärte die Apfelhexe und stellte die Kristallkugel mitten auf den Tisch. Dann rückte sie sich einen Stuhl zurecht und blickte konzentriert in den Kristall. Nicht lange und er füllte sich mit weißem Rauch. Langsam ließ Petronella ihre Hände darüber kreisen.
»Abracadabra, dreimal schwarzer Kater, Zauberkugel, Hexenstrümpfe, zeig, was ich zu sehen wünsche.« Der Rauch in der magischen Kugel fing an zu kreisen, änderte seine Farbe und löste sich schließlich auf. Jetzt konnte Petronella direkt ins Wohnzimmer ihrer Großmutter gucken.
»Kristallkugelalarm! Kristallkugelalarm!«
krächzte der Rabe auf der anderen Seite und hüpfte so dicht an die Kugel heran, dass Petronella nur noch ein riesiges Vogelauge sah.
»Wer ist da?«
hörte sie die raue Stimme ihrer Großmutter.
»Es sieht wie Petronella aus«,
schnarrte der Rabe. Im Hintergrund stieg eine giftgrüne Wolke auf und Petronella hörte ihre Großmutter husten. Dann schlurfte die alte Hexe heran und setzte sich vor die Kugel an den Tisch.
»Oh, du bist es, Apfelwürmchen«, knarzte sie. »Wie geht es dir? Und wie geht es meinem Garten und seinen Bewohnern?«
»Alle gesund und munter, Omi«, antwortete Petronella, »aber ich brauche ganz dringend deinen Rat.«
»Na dann schieß mal los«, krächzte ihre Großmutter.
»Erinnerst du dich noch an den alten Müller, dem die Mühle gehört?«
Ihre Großmutter runzelte die Stirn.
»Nein, aber ich erinnere mich an den jungen Giesbert Mühlstein.«
»Den meine ich«, sagte Petronella schnell.
»Er war ein echter Taugenichts. Nachdem sein Vater gestorben war, musste seine Mutter die Mühle ganz allein bewirtschaften. Ihm lag mehr an der Hasenjagd und am Fischen.«
Petronellas Großmutter dachte einen Moment nach.
»Manchmal habe ich seiner Mutter mit einem kleinen Zauber unter die Arme gegriffen, wenn die Arbeit gar zu schwer war«,
erinnerte sie sich.
»Die Müllerin war eine sehr nette Frau.
Giesbert Mühlstein hat sich leider nicht verändert«, sagte Petronella.
Und dann erzählte sie ihrer Großmutter, was sich in den letzten Tagen ereignet hatte.
»Das sieht ihm ähnlich«, krächzte die alte Hexe. Ihm hat noch nie etwas an der alten Mühle gelegen. Seine Mutter hatte immer Angst, dass er den Garten eines Tages abholzen würde, nur um einen freien Blick ins Tal zu haben. Irgendwann wurde ihre Angst so groß, dass sie mir den Garten aus lauter Verzweiflung sogar geschenkt hat.«
Petronellas Großmutter lachte leise.
»Sie hat was?« fragte die kleine Apfelhexe verblüfft.
»Sie hat mir den Garten geschenkt«, wiederholte ihre Großmutter, »als ob Hexen Papiere bräuchten, um irgendwo zu wohnen.«
»Hexen nicht, Großmutter, aber Menschen brauchen für alles Papiere.«
Petronella wurde plötzlich ganz aufgeregt. »Bitte, denk einmal ganz scharf nach. Gibt es vielleicht eine Urkunde, die beweist, dass der Garten dir gehört?« Ihre Großmutter dachte nach, dass es nur so krachte.
»Es hat ein Papier gegeben, so viel ist sicher. Aber frag mich nicht, wo es ist. Vermutlich habe ich es in einer Konservendose vergraben. Das habe ich früher gerne gemacht. Oma, bitte, es ist sehr wichtig.«
Die alte Hexe schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern.«
Petronella seufzte. »Macht ja nichts. Rufst du mich an, wenn es dir wieder einfällt?«
»Natürlich, mein kleiner Apfelputzen«, krächzte ihre Großmutter. »Kann ich sonst noch etwas für dich tun?«
Da fiel Petronella ein, weshalb sie überhaupt angerufen hatte.
»Oh ja! Hast du zufällig einen Entsetzensschrei übrig? Ich möchte Herrn Kümmerling, das ist der aufgeblasene Luftballon, der das Müllerhaus kaufen will, den greulichen Schlotterzauber anhexen.«
Ihre Großmutter lachte und ihr runzliges Gesicht wurde noch runzliger.
»Der greuliche Schlotterzauber ist in diesem Fall keine Lösung, Apfelschneckchen. Herr Kümmerling würde sich zwar vor seinem eigenen Schatten erschrecken und sich schlotternd in seinem Zimmer einschließen, doch schon in der nächsten Vollmondnacht verliert der Zauber seine Kraft und alles ist wieder beim Alten. Ich schlage vor, ihn zu vergraulen, sobald er ins Müllerhaus gezogen ist. Das wirkt immer.«
Petronella schüttelte den Kopf. »Dafür müssten die Kuchenbrands ja erst ausziehen, und so weit darf es auf keinen Fall kommen.«
»Verstehe.«
Ihre Großmutter rieb sich nachdenklich die Nase. Dann schnipste sie mit den Fingern.
»Du könntest den Kerl zum Beispiel in einen Schuhschnabel verwandeln. Dann lässt er das Müllerhaus ganz sicher in Ruhe.«
Petronella seufzte. »Danke für den Tipp, Omi. An so etwas Ähnliches habe ich auch schon gedacht.«
Die Stimmung im Müllerhaus war gedrückt. Das Geld, das die Sparkasse geboten hatte, reichte hinten und vorne nicht. Aber so schnell wollten die Kuchenbrands nicht aufgeben.
»Ich habe noch Termine bei zwei anderen Banken«, erklärte Paul Kuchenbrand am Mittagstisch.
»Und ich habe mit meinen Eltern gesprochen. Sie wollen uns auch etwas Geld leihen«, antwortete die Mutter von Lea und Louis.
»Wir dürfen uns einfach nicht entmutigen lassen.«
Die Zwillinge hatten zugehört und holten eilig ihre Sparschweine aus dem Kinderzimmer.
»Hier! Unser Geld könnt ihr auch haben«, sagte Louis.
Gerührt nahm Frau Kuchenbrand ihn in den Arm.
»Was haben wir bloß für fantastische Kinder? Sie sind mehr wert als alles Geld und alle Müllerhäuser der Welt.«
»Stimmt«,
lachte Louis. »Aber trotzdem würden wir gerne hier wohnen bleiben«, meinte Lea.
»Und das werden wir auch«, rief ihr Vater entschlossen. »Und jetzt esst eure Teller leer. Wir müssen das Café öffnen, bevor die ersten Gäste vor der Tür stehen.«
Während die Kuchenbrands beim Mittagessen saßen, stattete Petronella Gurkenhut einen Besuch ab. Das Apfelmännchen hatte seine Wohnung zwischen den Wurzeln eines knorrigen Apfelbaums. Doch heute saß er behaglich auf einem Stuhl vor seiner Tür und las gemütlich die Zeitung. Der Koboldkurier informierte weit über die Stadtgrenzen hinaus über aktuelle Geschehnisse und über den neuesten Klatsch und Tratsch. Als Petronella vor seinem Haus auftauchte, ließ Gurkenhut die Zeitung sinken.
»Petronella, wie schön, dich zu sehen! Erzähl, gibt es irgendwelche Neuigkeiten wegen des Müllerhauses?«
Die Apfelhexe schüttelte den Kopf. »Leider nicht, aber ich habe mit meiner Großmutter gesprochen und etwas sehr Interessantes herausgefunden.«
»Tatsächlich?«
Neugierig sah das Apfelmännchen die kleine Hexe an. Petronella nickte. »Stell dir vor, sie hat mir erzählt, dass ihr die alte Müllerin den Garten geschenkt hat.«
»Was?«
Erstaunt riss Gurkenhut die Augen auf. »Du hast ganz richtig gehört. Und sie hat es meiner Großmutter sogar schriftlich gegeben.«
»Zeig her!«
verlangte Gurkenhut. »Genau das ist der Haken an der Geschichte. Großmutter kann sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wo die Urkunde abgeblieben ist.« Petronella sah Gurkenhut betrübt an. »Ich dachte, du wüsstest vielleicht, wo sie sein könnte.« Doch das Apfelmännchen schüttelte bedauernd den Kopf.
»Nein, keine Ahnung. Deine Mutter hatte viele Verstecke in diesem Garten. Aber soweit ich weiß, hat sie alle leergeräumt, bevor sie weggezogen ist.«
»Schade«, sagte Petronella. »Es wäre ja auch zu schön gewesen. Trotzdem vielen Dank.« Gurkenhut lächelte freundlich.
»Wir können uns die alten Verstecke ja noch einmal anschauen. Meine Männer und ich wissen so ungefähr, wo wir graben müssen.«
»Das würdest du für mich tun? Oh, du bist ein echter Schatz, Gurkenhut!« Petronella gab dem Apfelmann einen herzhaften Kuss. Vor dem Café Zaubermühle hatten es sich inzwischen die ersten Gäste an den kleinen Gartentischen bequem gemacht. Herr Kuchenbrand spannte die Sonnenschirme auf und Lea und Luis nahmen gerade die ersten Bestellungen entgegen, als der Kies knirschte und eine schwarze Limousine neben der Schlehenhecke parkte. Aufgeregt stieß Luis seine Schwester an.
»Guck doch mal! Kommt dir der Wagen nicht irgendwie bekannt vor?«
»Und ob«, knurrte Lea. »Was will denn der aufgeblasene Luftballon hier?« Die hintere Wagentür öffnete sich und ein dicker Mann stieg aus. Er trug einen luftigen Sommeranzug und ein kariertes Hemd. Zufrieden ließ er seinen Blick über das gut besuchte Café schweifen. Luis stieß einen wütenden Schnaufer aus.
»Ich wette, er will sich seinen neuen Besitz schon mal angucken.«
Lea bekam ganz weiche Knie. Nicht auszudenken, wenn dieser Blödmann sie aus der Mühle vertreiben würde. Aber genau das hatte Herr Kümmerling vor. Als Inhaber der größten Bäckerei der Stadt duldete er nicht, dass ihm so ein kleines, aber feines Café Konkurrenz machte. Schon gar nicht, wenn dieses Café einem ehemaligen Angestellten gehörte, der ihn beim Kuchenbackwettbewerb auf den 2. Platz verwiesen hatte.
»Papa!«
Nervös zupfte Lea ihren Vater am Hemd.
»Guck doch mal, wer da ist!«
Herr Kuchenbrand drehte sich um und blieb wie angewurzelt stehen. Scheppernd stellte er ein Tablett mit Birnenküchlein ab und ging seinem ehemaligen Chef entgegen.
»Oh, lassen Sie sich von mir nicht stören, mein Bester. Ich möchte bloß einen Blick auf meinen zukünftigen Besitz werfen.«
Herr Kümmerling lächelte sein Haifischlächeln.
»Mit dem alten Kasten scheint ja nicht mehr viel los zu sein. Aber das Café ist gut besucht. Daraus lässt sich durchaus etwas machen.«
»Verschwinden Sie, bevor ich nachhelfe«, zischte Herr Kuchenbrand. »Wir wohnen hier nämlich noch.«
Herr Kümmerling lächelte überlegen.
»Ich verspreche Ihnen, das wird sich bald ändern.«
»Warten wir's ab«, sagte Herr Kuchenbrand. »Und jetzt verschwinden Sie.«
Herr Kümmerling bekam einen roten Kopf.
»Was ist? Brauchen Sie Hilfe beim Einsteigen?« fragte Herr Kuchenbrand drohend.
Herr Kümmerling stieg betont langsam in seinen Wagen und öffnete das Autofenster einen Spalt weit.
»Wir sprechen uns noch«,
versprach er.
Und mit diesen Worten rauschte die schwarze Limousine davon. Die Apfelmännchen hielten ihr Versprechen. Sie gruben insgesamt 50 Stellen im Garten um, an denen Petronellas Großmutter etwas versteckt haben konnte. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
»Ich kann nicht mehr«,
japste Spargelzahn schließlich und tupfte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
»Ich hab vom Graben sogar schon Muskelkater im Schienbein«,
klagte Karottenwams.
Es sieht so aus, als hätte Petronellas Großmutter wirklich keinen ihrer Schätze vergessen, meinte Gurkenhut enttäuscht. Trotzdem, gute Arbeit, Männer. Jetzt habt ihr euch eine Erfrischung verdient.
Juhu!
Das ließen sich die Apfelmännchen nicht zweimal sagen. Sie liefen nach Hause, sprangen in ihre Badehosen und flitzten quer durch den Garten zum Mühlteich. Dort hüpften sie ins kühle Nass und ließen sich wie kleine Baumstämme über das Wasser treiben. Gurkenhut machte sich inzwischen auf den Weg zu Petronella, um ihr Bericht zu erstatten. Die kleine Apfelhexe saß gut versteckt auf einem Ast hoch oben in ihrem Apfelbaum und beobachtete, was rund um das Café Zaubermühle so vor sich ging.
»Hier steckst du also«, brummte Gurkenhut. »Wir haben den ganzen Garten umgegraben, aber alle Verstecke sind leer. Deine Großmutter hat kein einziges übersehen.«
»Schade«, sagte Petronella, »aber ich habe so etwas erwartet.«
»Ein Versuch war es jedenfalls wert«,
meinte Gurkenhut.
Petronella nickte. »Wusstest du, dass Herr Kümmerling der Mühle vorhin einen Besuch abgestattet hat?«, fragte sie. Verblüfft sah Gurkenhut sie an.
»Verflixter Apfelschorf, nein! Der Kerl kann es wohl gar nicht mehr abwarten, bis er endlich seine schmierigen Butterfinger nach dem Müllerhaus ausstrecken kann.«
Petronella schaute durch ihr Fernrohr. Dann reichte sie es an Gurkenhut weiter. »Siehst du den Mann, der dort an der Bushaltestelle steht?«
»Meinst du den langen Dünnen?«
fragte der Chef der Apfelmännchen. Petronella nickte.
»Und jetzt pass mal auf, da hinten kommt nämlich der Bus.«
Gespannt beobachtete Gurkenhut das Geschehen. Der rote Linienbus hielt an und vier Fahrgäste stiegen aus. Schwatzend und lachend überquerten sie die Straße in Richtung Café. Dann schloss der Bus die Türen und fuhr davon.
»Faulige Frucht«,
entfuhr es dem Apfelmann.
»Der lange Kerl steht ja immer noch da.«
»Das tut er schon seit über einer Stunde«, antwortete Petronella.
»Wenn du mich fragst, er ist ein Spion. Herr Kümmerling lässt die Mühle beobachten.« Entrüstet sah Gurkenhut sie an.
»Und warum?«
»Das«, sagte Petronella, »muss ich erst noch herausfinden. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir auf seinen Besuch vorbereitet sind. Was meinst du, könnt ihr den Garten Kümmerling sicher machen, wenn ich euch dabei helfe?«
Gurkenhut lächelte listig.
»Du meinst mit allem drum und dran, wie der praktischen Pythonfalle, dem klebrigen Honigtor und der erbarmungslosen Erbskanone?«
»Ganz genau. Und ich steuere auch noch ein, zwei Zauber bei«, lächelte Petronella verschmitzt. »Der aufgeblasene Luftballon soll sehen, was es heißt, sich mit Petronella Apfelmus anzulegen.«
Von alledem ahnte Familie Kuchenbrand nicht das Geringste. Sie plagten in diesen Tagen ganz andere Sorgen. Während Herr Kuchenbrand sich gleich am nächsten Morgen die Telefonnummern sämtlicher Banken der Umgebung heraussuchte und sich seine Frau um die Kuchenvorbestellungen und die Einkaufsliste kümmerte, fuhren die Zwillinge wie jeden Morgen auf ihren Rädern zur Schule. Petronella saß unterdessen auf dem Ast vor ihrem Baum und ließ den Mann an der Haltestelle nicht aus den Augen. Es war ein herrlicher Morgen und eigentlich viel zu schön, um sich um solche Gestalten zu kümmern. Aber der Kerl hatte schon in aller Herrgottsfrühe seinen Posten bezogen und führte ganz sicher etwas im Schilde.
»Ist er noch da?«
fragte Lucius und krabbelte neben Petronella auf den Ast. Die Apfelhexe nickte.
»Ich möchte bloß wissen, was er im Schilde führt«,
brummte der Hirschkäfer.
»Ich auch. Aber mach dir keine Sorgen. Was immer Kümmerling und Co. planen, wir sind gut vorbereitet.«
Da traten Herr und Frau Kuchenbrand aus der Tür des Müllerhauses und beluden ihr Auto mit Einkaufskisten.
»Das sieht nach einem Großeinkauf aus«,
bemerkte Lucius. Seine scharfen Käferaugen erkannten auch ohne Fernrohr, was vor dem Haus vor sich ging. Und prompt stiegen die Eltern der Zwillinge ein und fuhren davon. Petronella verfolgte ihre Abfahrt durch das Piratenfernrohr. Ihr Blick blieb an dem Mann an der Bushaltestelle hängen. Er hatte sofort sein Handy am Ohr und schien aufgeregt zu telefonieren.
»Zu blöd, dass wir nicht hören können, was da gesprochen wird«,
schimpfte Lucius.
»Ich kann mir schon denken, mit wem er telefoniert«, meinte Petronella grimmig. »Lass uns eine Runde über dem Garten drehen. Wir müssen die Apfelmännchen warnen. Ich könnte meinen Hexenhut darauf verwetten, dass uns der aufgeblasene Luftballon gleich einen Besuch abstattet.«
»Du meinst, Herr Kümmerling kommt her?« fragte Lucius aufgeregt.
»Natürlich! Es ist schließlich niemand da, der ihn davon abhalten könnte«, sagte Petronella, kletterte auf Lucius' Rücken und schon ging es los. Mit seinem tiefsten Käfergebrumm stürzte er sich vom Baum und surrte kreuz und quer durch den Garten. Die Apfelmännchen standen gerade auf ihren Leitern und bestrichen die Gartenpforte mit klebrigem Honig.
»Schön dick«, forderte Gurkenhut sie auf. »Hallo, Lucius, guten Morgen, Petronella, wir sind gleich fertig.«
»Besser, ihr beeilt euch«, rief die kleine Apfelhexe. »Kümmerling wird jeden Moment hier sein.«
»Was sagst du da? Er ist schon auf dem Weg?« rief Gurkenhut.
Petronella nickte. Sie war sich da sehr sicher. Die Apfelmännchen waren gerade von ihren Leitern gestiegen, da knirschte auch schon der Kies in der Auffahrt und Kümmerlings schwarze Limousine hielt neben der Schlehenhecke. Sofort sprang Petronella auf Lucius Rücken.
»Es geht los!«
rief sie und zückte schnell ihren Zauberstab. »Früchte aus des Müllers Garten, wollt ihr wirklich darauf warten, bis der Kümmerling euch plündert, ohne dass ihr es verhindert? Äpfel, Birnen, Pflaumen, Feigen, lasst uns ihm die Zähne zeigen!« Währenddessen stiegen drei Männer ahnungslos aus dem Wagen.
»Ich fress deinen Besen«, flüsterte Lucius. »Ralle und Scholli sind auch dabei.«
Dieselben drei Gestalten waren schon einmal ins Müllerhaus eingebrochen und waren noch sämtlichen Gartenbewohnern in schlechter Erinnerung. Jetzt sahen sich die drei Männer vorsichtig um, doch alles blieb ruhig.
»Ich hab euch doch gesagt, dass die ganze Familie ausgeflogen ist«, flüsterte Scholli, der lange Dünne. »Habt ihr die Kisten und die Gummistiefel?«, knurrte Herr Kümmerling.
Die Männer nickten.
»Aber wozu brauchen wir bei dieser Hitze Gummistiefel, Chef?«,
fragte der Kleinste und Dickste, der Ralle hieß.
»Haltet die Klappe und kommt mit«,
schnauzte Herr Kümmerling und öffnete mit Schwung die Gartenpforte.
»Igitt! Was ist denn das für ein widerlicher Schnodder?«
Herr Kümmerling fischte ein Taschentuch aus der Hosentasche und versuchte, seine klebrigen Finger daran abzuwischen.
»Was glotzt ihr denn so? Beeilt euch, wir müssen den Baum mit Propellers Äpfeln finden, bevor die Familie wieder zurück ist. Ich habe keine Lust darauf, von Kuchenbrand oder seinen vorwitzigen Kindern erwischt zu werden.«
»Ah, darum geht es ihm also«, murmelte Petronella. »Er will die gestreiften Winterbäckchen von meinem Baum.«
»Weißt du, was ich nicht verstehe, Chef?«, sagte Scholli. »Warum wir nicht einfach warten, bis der Schuppen mit all dem drumherum dir gehört?«
Ungeduldig blieb Herr Kümmerling stehen.
»Weil bis dahin vielleicht keine Äpfel mehr am Baum hängen, kapiert? Ich würde sie auch als allererstes pflücken, wenn ich wüsste, dass ich hier bald ausziehen müsste. Ohne diese Äpfel funktioniert das fantastische Apfelkuchenrezept nun mal nicht. Schon vergessen?«
»Das kann nur einem echten Schlaufuchs einfallen«, lobte Ralle und fiel padauz der Länge nach hin.
Er knurrte wie ein wütender Kettenhund und strampelte mit den Beinen.
»Warum stehst du nicht endlich auf?«,
blaffte Herr Kümmerling.
»Weil es nicht geht. Ich glaube, die Brombeerranke hält mich fest«,
schnaubte der Mann am Boden. Und wirklich. Die Ranke hatte sich wie eine Würgeschlange um sein Bein gewickelt.
»Hier, ich hab ein Messer dabei«, sagte Scholli und beugte sich zu seinem Kumpel herunter.
Da gab die Ranke den Mann ganz plötzlich frei.
»Schon gut, ich hab's geschafft«,
murrte Ralle und rappelte sich schwerfällig auf. Im Gänsemarsch marschierten die drei Männer weiter in Petronellas Garten hinein. Dann blieb Herr Kümmerling plötzlich wie angewurzelt stehen.
»Da hinten! Ich glaube, da ist er!«
Wunderschön und voller Äpfel stand Petronellas Baum da. Die gestreiften Winterbäckchen waren zwar noch lange nicht reif, doch das schien Herrn Kümmerling nicht zu stören. Allerdings hielten er und seine Männer diesmal respektvollen Abstand. Petronellas Baum war ihnen noch immer in äußerst schlechter Erinnerung, seit sie bei dem Versuch, die Äpfel zu stehlen, am Baum festgeklebt waren.
»Schnappt euch die Gummistiefel!«
kommandierte Herr Kümmerling. Verwirrt sahen seine Männer ihn an.
»Wozu?«
»Wozu, wozu? Zum Werfen, ihr Dummköpfe! Oder wollt ihr ein zweites Mal in diesem Baum kleben bleiben?«
»Ah, so!«
Endlich war der Groschen bei den beiden gefallen.
»Werft schön hoch in die Krone! Auf die Plätze! Fertig! Los!«
gab Herr Kümmerling das Kommando. Und seine Männer warfen. Die Stiefel zischten ab wie Raketen. Doch kurz vor dem Baum drehten sie wieder um und kamen wie ein Bumerang zu den Werfern zurück. Zack und zack klatschten sie ihnen um die Ohren. Autsch, das tat weh.
»Sauerei!« fluchte Herr Kümmerling. »Da sitzt irgendjemand im Baum und bewacht die Äpfel. Komm raus, du Feigling, und kämpfe wie ein Mann!«
Petronella und ihre Freunde amüsierten sich derweil ganz ausgezeichnet. Schadenfroh grinsend saßen sie nebeneinander auf einem Ast und beobachteten, was da unten vor sich ging. Schließlich sah Herr Kümmerling ein, dass er so nicht weiterkam.
»Lasst uns von hier verschwinden! Die Äpfel sind sowieso noch nicht reif!«
Und einer nach dem anderen trotteten sie durch den Garten zurück. Kurz vor der Pforte blieb Herr Kümmerling noch einmal stehen.
»Eigentlich schade, mit leeren Händen nach Hause zu gehen«,
meinte er und schaute sich suchend im Garten um. Dann breitete sich ein Grinsen in seinem Gesicht aus.
»Die Pflaumen dort sehen doch auch recht appetitlich aus.«
Er reckte sich und pflückte eine Zwetschge vom Baum, um sie zu probieren. Doch kaum hatte die Frucht seine Lippen berührt, stieß Herr Kümmerling auch schon einen Schmerzensschrei aus, denn die Pflaume hatte sich an seiner Lippe festgebissen.
»Au! Wuff, üff, wuff!«
schrie er und schleuderte das Obst weit von sich. Erstaunt sahen Ralle und Scholli ihren Chef an.
»Was klotzt ihr so blöd? Das Ding hat mich gebissen!«
Die Männer grinsten.
»Was ist? Glaubt ihr mir etwa nicht? Dann probiert es doch selbst!«
Noch immer grinsend griff Ralle über sich in den Baum und zog seine Hand blitzschnell wieder zurück. Zu spät. An all seinen fünf Fingern hing eine Pflaume und aus dem Baum ertönte ein wütendes Schnappen wie von tausend Mäulern.
»Hilfe!« schrie Ralle. »Ich setze keinen Fuß mehr in diesen verdammten Garten. Das ist ja wie verhext.«
»Vielleicht hast du recht«, überlegte Herr Kümmerling. »Irgendetwas stimmt hier tatsächlich nicht. Aber egal, ich mache aus dem Garten sowieso einen Parkplatz.«
Und nach diesen Worten marschierten die Männer eilig davon. Als Lea und Luis von der Schule nach Hause radelten, sahen sie gerade noch Herrn Kümmerlings schwarze Limousine davonrauschen. Die Zwillinge hatten heute Hitze frei bekommen und es hatte sich kaum gelohnt, dass sie überhaupt zur Schule gefahren waren. Jetzt traten sie kräftig in die Pedale. Was wollte der Kerl denn nun schon wieder? Mit Schwung sausten sie über die Auffahrt und parkten die Räder in der Hecke. »Hallo Mama! Hallo Papa!« riefen sie. Doch sie bekamen keine Antwort.
»Sie scheinen nicht da zu sein«, stellte Luis fest und legte die Stirn in nachdenkliche Falten.
Seine Schwester seufzte. »Mama wollte doch einkaufen fahren und Papa ist bestimmt bei irgendeiner Bank, um Geld aufzutreiben.«
»Es ist doch merkwürdig, dass der olle Kümmerling ausgerechnet jetzt hier war«, überlegte Luis.
Lea wurde blass. »Oh je, vielleicht hat er die Hühner geklaut oder ist bei uns eingebrochen oder hat etwas anderes Gemeines getan.« Sofort rannten die Zwillinge los, um nach den Hühnern zu sehen. Doch zum Glück war alles in Ordnung. Sie scharrten zufrieden im Gras.
»Jetzt gehen wir mal ums Haus und gucken, ob er irgendwo eingebrochen ist«, sagte Luis.
Beinahe ängstlich schlichen die Kinder ums Müllerhaus. Aber auch hier schien alles in bester Ordnung.
»Glück gehabt«, sagte Lea.
Louis war sich da nicht so sicher.
»Aber was hatte Kümmerling hier zu suchen?«
Lea sah ihren Bruder an. »Ob Petronella ihn auch bemerkt hat?«
»Am besten wir fragen sie«, rief Louis und stürmte sofort los.
An der Gartenpforte blieb er verwundert stehen.
»Was ist denn das?«
Verblüfft schnupperte er an seinen Fingern.
»Was meinst du?« fragte Lea.
»Die Gartenpforte klebt wie Honig.«
Probehalber steckte Louis einen Finger in den Mund.
»Es klebt wie Honig, es riecht wie Honig und es schmeckt wie Honig.«
»Das müssen die Apfelmännchen gewesen sein«, überlegte seine Schwester.
Und genau in diesem Moment hörte man aus dem Garten leises Gelächter. Die Zwillinge sahen sich an.
»Klingt nach Petronella!«
Erfreut schlüpften sie durch das klebrige Tor. Doch gleich darauf blieb Lea wie angewurzelt stehen.
»Autsch!«
Etwas Kleines Rundes hatte sie schmerzhaft an der Wange getroffen.
»Was ist los?«
Zack, jetzt wurde auch Louis beschossen.
»Hey, was ist das?«
»Aua, keine Ahnung!«
Lea schlug wie wild um sich.
»Ii!« kreischte sie. »Aufhören!«
Doch immer mehr kleine grüne Kugeln schossen durch die Luft und trafen die Zwillinge mit voller Wucht an Armen und Beinen. Mit einem Sprung retteten sie sich hinter einen dicken Holunderbusch.
»Ich glaube, das sind Erbsen«, schnaufte Lea verwundert.
Vorsichtig linste sie zwischen dem dichten Blätterwerk hervor. Und tatsächlich, die Erbsen, die ihre Mutter im Frühjahr gepflanzt hatte, waren zu stattlichen Ranken herangewachsen und feuerten jetzt aus allen Schoten.
»Sie scheinen im Kampfmodus zu sein«, meinte Louis. »Ich glaube, wir müssen Petronella rufen.«
Und das taten sie.
»Petronella!
Petronella!«
riefen die Zwillinge aus voller Kehle. Petronella spitzte die Ohren.
»Haben da nicht eben die Kinder geschrien?«
»Unmöglich! Die beiden Glühwürmchen sind doch in der Schule«,
antwortete Gurkenhut.
»Nein! Seid doch mal still!«
Die Apfelhexe lauschte.
»Hilfe! Wir werden beschossen!«
»Das Erbsenkraut«, rief Petronella. »Ich habe vergessen, den Zauber aufzuheben.«
Sofort sprintete die Apfelhexe los, zückte ihren Zauberstab und rief,
»Ede mene Hexenschuss! Mit dem Zauber ist jetzt Schluss! Hex, Höx!«
Augenblicklich war der Zauber vorbei und die Zwillinge kamen aus ihrem Versteck.
»Ist euch etwas passiert?«
fragte Petronella besorgt. Die Kinder schüttelten den Kopf.
»Nein, es ist alles in Ordnung.«
»Aber warum haben uns die Erbsen beschossen?«
Petronella wurde ein bisschen verlegen.
»Ein vergessener Zauber. Der aufgeblasene Luftballon und zwei seiner Männer waren vorhin hier, um die Äpfel von meinem Baum zu stehlen. Und da mussten wir uns eben verteidigen.«
»Wir haben uns schon gedacht, dass Kümmerling bestimmt was Fieses im Sinn hatte«, sagte Lea grimmig. »Als wir nach Hause gekommen sind, haben wir ihn nämlich wegfahren sehen.«
»Lea, Louis, seid ihr schon zu Hause?«
hörten sie da die Stimme ihrer Mutter.
»Unsere Eltern sind zurück. Besser, wir gehen schnell zu ihnen, bevor sie uns suchen kommen.«
»Mach das«, sagte Petronella. »Ich werde den Garten noch schnell enthexen, aber passt an der Gartenpforte auf. Die klebt.«
Die Zwillinge lachten.
»Haben wir schon gemerkt.«
Und mit Karacho sausten sie davon. Vor dem Müllerhaus waren ihre Eltern gerade damit beschäftigt, die Einkäufe auszuladen.
»Hey, was macht ihr denn so früh hier?«
wunderte sich ihr Vater.
»Wir haben Hitze frei«, erklärte Lea.
»Seid ihr schon lange hier?« fragte ihre Mutter.
»Nö«, sagte Louis, »aber lange genug, um zu sehen, wie Herr Kümmerling von unserem Hof gefahren ist.«
»Was?« Erstaunt hob Herr Kuchenbrand eine Kiste aus dem Kofferraum.
»Seid ihr sicher?«
»Sind wir, Paps«, sagte Lea. »Wir haben auch gleich nachgesehen, ob er nicht wieder eingebrochen ist.«
Herr Kuchenbrand bekam vor lauter Ärger einen roten Kopf.
»Was fällt diesem aufdringlichen Kerl ein? Ich habe ihm laut und deutlich gesagt, dass ich ihn hier nie wiedersehen will, und was macht er?«
Er wartet, bis niemand zu Hause ist und schleicht hier über das Grundstück. Das ist doch Hausfriedensbruch, oder was meinst du?«
»Sicher«, sagte seine Frau, »aber du kannst es ihm nicht beweisen. Außerdem hat er nichts kaputt gemacht. Die Polizei wird sich dafür gar nicht interessieren.«
»Wenn er hier nochmal aufkreuzt, werde ich ihm einen Vortrag halten, den er nicht so schnell vergisst«, versprach Herr Kuchenbrand.
Und die Gelegenheit dazu sollte er schon allzu bald bekommen. Schon 2 Tage später war Herr Kümmerling wieder da. Lea und Louis saßen gerade gemütlich im Schatten der alten Weide und machten Hausaufgaben, als Herr Kümmerling in Begleitung des Maklers und seiner Männer im Café zur Zaubermühle auftauchte. Er setzte sich an einen freien Tisch und sah sich so selbstverständlich um, als würde ihm all das bereits gehören.
»Hol mal den Teller mit dem Bienenstich rüber«,
brummte er und deutete auf einen ganzen Berg köstlichen goldbraunen Bienenstichs, der unter einer Haube auf einem Servierwagen stand.
»Na los! Ich bezahle das Zeug natürlich!«
Ralle stand auf und schlurfte zu dem Servierwagen. Dann stutzte er. Hatte die Haube, die den Kuchen bedeckte, sich nicht eben bewegt? Quatsch! Er nahm die Abdeckung vom Teller und trug ihn zurück an Herrn Kümmerlings Tisch.
»Warum dauert das so lange?« rief Herr Kümmerling. »Ich habe nicht gesagt, dass du den Kuchen erst backen sollst.«
Er gluckste zufrieden über diesen kleinen Scherz. Überhaupt fühlte er sich gerade pudelwohl. Ralle stellte den Teller mit Schwung auf den Tisch.
»Greif zu«,
rief Herr Kümmerling und war selbst der Erste, der sich ein Stück nahm. Auch die anderen Männer ließen sich nicht lange bitten. Nur Ralle zögerte noch. Im nächsten Moment zuckten die drei auch schon schmerzvoll zurück.
»Au! Au! Mich hat etwas gestochen!«
jammerte Herr Schimmelpfennig.
»Mich auch!«
Misstrauisch beäugte Scholli das Gebäck.
»Da müssen Bienen im Kuchen sein!«
schimpfte Herr Kümmerling und lutschte an seinem schmerzenden Finger. Petronella kicherte. Sie saß gut versteckt hinter hohen Sonnenblumen auf dem Gartenzaun und hielt ihren Zauberstab fest in der Hand. Die Männer waren inzwischen aufgestanden, um ihre schmerzenden Finger in die große Regentonne zu tunken. Da wurden sie von den Zwillingen entdeckt.
»Guck mal, wer da ist«, flüsterte Lea.
»Och, der aufgeblasene Luftballon und seine Bodyguards«, stöhnte Louis. »Ob Papa sie schon gesehen hat?«
Ja, das hatte er. Herr Kuchenbrand knurrte wie ein bengalischer Tiger und ging sofort zu den Männern, die noch immer um die Regentonne herumstanden. Die Zwillinge klappten ihre Schulbücher zu und pirschten sich so nah wie möglich an das Geschehen heran.
»Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass Sie sich hier nicht mehr blicken lassen sollen. Also, was davon haben Sie nicht verstanden?«
Ihr Vater starrte Herrn Kümmerling feindselig an.
»Jetzt plustern Sie sich mal nicht so auf, Kuchenbrand. Sie werden sich an meinen Anblick gewöhnen müssen. Ich will das Haus kaufen, also werde ich mich hier auch umsehen. So einfach ist das. Außerdem habe ich eine Genehmigung.«
Herr Kümmerling zog einen Brief aus seinem Jackett und hielt ihn Herrn Kuchenbrand hin.
»Hier steht schwarz auf weiß, dass ich mich jederzeit auf dem Grundstück umsehen darf.«
Herr Kuchenbrand überflog das Schreiben und warf es wortlos in die Regentonne.
»Freuen Sie sich nicht zu früh«,
brachte er wütend hervor und verschwand mit großen Schritten im Haus. Herr Kümmerling lächelte trotz des schmerzenden Fingers. Er liebte das Gefühl der Überlegenheit.
»Ich würde jetzt gerne meinen zukünftigen Besitz in Augenschein nehmen«,
sagte er zu Herrn Schimmelpfennig. »Gewiss. Wo wollen Sie mit Ihrem Rundgang beginnen?« fragte der Makler.
»Vielleicht gleich hier im Garten?« »Nein«, keuchte Herr Kümmerling. »Nein, der Garten interessiert mich nicht. Fangen wir mit dem Haus an. Scheint ja nicht mehr viel los zu sein mit dem alten Kasten. Es wundert mich, dass überhaupt so viele Besucher kommen.«
»Ich finde, das alte Müllerhaus hat Charakter«, wagte Herr Schimmelpfennig zu widersprechen.
»Wer braucht Charakter, wenn er genügend Geld hat?«
grinste Herr Kümmerling und klopfte dem Makler auf die Schulter.
Die Leute wollen hier leckeren Kuchen essen, und zwar ohne Angst, dass ihnen das Dach auf den Kopf fällt.«
»Ich würde ihn am liebsten kopfüber in die Mülltonne stecken«, zischte Louis empört. Lea nickte.
Da hörten sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch. Es klang, als würde etwas Großes über das Dach rutschen.
»Vorsicht, Chef!«
warnte einer der Männer. Doch da war es schon zu spät. Ein Storchennest rutschte über die Dachziegel und landete verkehrt herum auf Herrn Kümmerlings Kopf. Lea und Louis lachten laut auf, denn das Nest reichte dem Bäckermeister bis über die Schultern.
»Er sieht aus wie ein riesiger Pilz«, quietschte Lea vergnügt, und Louis rollte vor lauter Lachen sogar über den Boden.
Herr Kümmerling taumelte vor und zurück und hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten.
»Nehmt mir das verdammte Ding ab«,
brüllte er, und sofort waren seine Männer zur Stelle.
»Das nenne ich mal Pech, Chef«,
sagte Scholli und konnte sich ein Grinsen nicht länger verkneifen. Nur Lea und Louis sahen, wie sich die Apfelmännchen auf dem Dach der alten Mühle abklatschten und ihnen dann vergnügt zuwinkten.
»Das Haus wird abgerissen! Punkt aus!«
grollte Herr Kümmerling. Er hatte keine Lust mehr, den Rundgang fortzusetzen. Er wusste zwar nicht, was hier vor sich ging, aber dass das alles nur geschah, um ihn zu vertreiben, war klar. Verärgert kehrte er zurück ins Café.
»Na, schon genug gesehen«, stichelte Herr Kuchenbrand.
»Das wird ein Nachspiel haben«, fauchte der Bäckermeister. »Ich werde dieses Grundstück kaufen, und kein noch so großes Storchennest wird mich davon abhalten.«
»Storchennest?«
Jetzt war Herr Kuchenbrand ehrlich verblüfft.
»Ein bisschen zu viel Sonne gehabt, was? Hier, nehmen Sie einen Bienenstich, das beruhigt.«
Er hielt seinem ehemaligen Chef den Kuchenteller unter die Nase. Angewidert verzog Herr Kümmerling das Gesicht.
»Ja, das könnte Ihnen so passen. Gehen Sie weg mit diesem Zeug. Ich werde mich ganz gewiss kein zweites Mal von Ihrem Bienenstich stechen lassen.«
Und mit diesen Worten sprangen Herr Kümmerling und seine Männer ins Auto und rauschten davon. Herr Kuchenbrand hatte plötzlich so richtig gute Laune. Sein ehemaliger Chef war mit rotem Kopf abgezogen und hatte dabei eine Menge wirres Zeug geredet. Es schien, als lägen bei ihm die Nerven blank. Er wollte gerade zurück in seine Backstube gehen, als sich hinter ihm jemand räusperte. Herr Schimmelpfennig wippte nervös auf den Zehenspitzen.
»Nanu, was machen Sie denn noch hier? Hat Herr Kümmerling Sie vergessen oder war neben dem aufgeblasenen Kerl kein Platz mehr im Wagen?«
»Ich werde gleich von meiner Sekretärin abgeholt«, erklärte der Makler kühl.
»Herr Kümmerling hat sich übrigens entschlossen, das Müllerhaus zu kaufen. Morgen wird der Kaufvertrag unterschrieben. Wenn Sie also ebenfalls interessiert sind, sollten Sie bis dahin ein Angebot abgeben«, erklärte er und verließ hoch erhobenen Hauptes das Café.
Herr Kuchenbrands gute Laune war wie weggeblasen. Und auch nachdem das Café längst geschlossen hatte, war die Stimmung im Müllerhaus sehr gedrückt. Die Kuchenbrands schwiegen beim Abendessen, was bei ihnen nur selten vorkam. »Papa?« Lea sah von ihrem Tomatenbrot auf. »Können wir uns das Müllerhaus nicht vielleicht doch leisten?« Ihr Vater räusperte sich, so als hätte er plötzlich einen dicken Kloß im Hals.
»Ich glaube nicht. Zumindest sieht es im Moment nicht danach aus.«
»Dann müssen wir also ausziehen?«
Leas Augen füllten sich mit Tränen. Schnell nahm Frau Kuchenbrand ihre Tochter in den Arm.
Kein Grund, so traurig zu sein.
Wir eröffnen die Zaubermühle eben an einem anderen Ort. Das Café hat einen so guten Ruf. Sicher folgen uns die Gäste überall hin.«
»Was für eine blöde Idee«, rief Louis und sprang auf. »Man kann Menschen nicht wie Spielzeugautos hin und her schieben.«
Er sah seine Mutter böse an.
»Dir macht es vielleicht nichts aus, aber ich will hier bleiben, hier und nirgendwo anders.«
»Ich will auch hier bleiben, Louis«, antwortete seine Mutter. »Aber es kommt eben nicht immer so, wie wir es uns wünschen.«
»Wenn ihr auszieht, dann komme ich nicht mit«,
sagte Louis wütend und traurig zugleich und ging hinaus in den Garten. Lea aß ihr Tomatenbrot auf und stand dann ebenfalls auf.
»Ich geh mal gucken, was Louis so macht«, sagte sie.
Passend zur trüben Stimmung im Müllerhaus änderte sich auch das Wetter. Als Lea aus der Haustür trat, um nach ihrem Bruder zu sehen, hatte es sich bereits merklich abgekühlt. Es war nicht mehr so drückend wie tagsüber, und der Mond ging gerade hinter Petronellas Apfelbäumen auf. Lea seufzte. Sie mochte gar nicht daran denken, wie es sein würde, wenn sie wieder in der Stadt leben mussten. Schnell lief sie einmal um das Haus herum, um ihren Bruder zu suchen. Im Hühnerstall war er nicht, dort war alles still. Nofretete und die anderen saßen längst auf ihrer Stange und träumten von Löwenzahn und matschigen Bananen. Lea ging hinüber zum Mühlteich, und hier fand sie ihren Bruder. Klein und ein bisschen verloren saß er am Ende des Stegs und betrachtete den Mond, der sich im dunklen Wasser spiegelte. »Ach, hier bist du«, sagte Lea und setzte sich neben ihn. Zuerst sprach niemand ein Wort. Doch dann sah Louis sie ganz plötzlich an. »Kannst du dich noch daran erinnern, wie blöd ich war, als wir hierher gezogen sind? Ich fand alles total langweilig und dumm.« Lea nickte.
»Ja, ich erinnere mich. Und weiter?«
»Nichts weiter. Jetzt will ich einfach nie wieder weg.«
»Geht mir genauso. Aber vielleicht müssen wir ja gar nicht weg. Wir könnten doch in Petronellas Wohnwagen ziehen.«
»Quatsch! Das würde Herr Kümmerling niemals erlauben und Mama und Papa auch nicht.«
Es grummelte in der Ferne und ein Wetterleuchten lief über den Himmel.
»Ich glaube, es wird ein Gewitter geben«, meinte Lea.
»Macht nichts. Ich kann sowieso nicht schlafen«, brummte Louis.
Seine Schwester nickte. Sie war auch noch nicht müde. Außerdem saß es sich gut auf dem Steg, dessen Bohlen noch immer warm von der Sonne waren. Sie blickte hinauf zum Mond, der wie ein großes Käserad über dem Mühlteich hing. Doch was war das?
Flog da nicht eine Hexe auf ihrem Besen vorbei?
»Guck doch mal!«
Aufgeregt stieß Lea ihren Bruder an.
»Eine Hexe! Ich fass es nicht!« rief Louis. »Siehst du? Sowas kannst du nur hier erleben!«
Jetzt waren die Kinder aber gespannt. Wenn eine Hexe vorbeiflog, dann waren womöglich noch mehr davon zu sehen. Und wirklich, es dauerte gar nicht lange, da flog eine zweite Hexe auf ihrem Besen am leuchtenden Mond vorbei. Lea kicherte. »Andere warten auf Sternschnuppen, und wir warten auf Hexen.«
»Ob man sich auch etwas wünschen kann, wenn man eine Hexe sieht?« fragte Louis.
»Klar!«
»Dann wünsche ich mir, dass wir für immer im Müllerhaus bleiben dürfen«, sagte Louis. »Und ich wünsche mir außerdem, dass ich einmal auf einem Besen reiten darf.«
»Den zweiten Wunsch kann ich dir sofort erfüllen. Mit dem ersten ist es etwas komplizierter.«
»Petronella!«
Erstaunt sahen sich die Zwillinge um. Da stand die Apfelhexe in ihrer schönsten Hexengarderobe. Der Hexenhut war samt schwarz und frisch gebürstet. Auf ihren Hexenschuhen blitzten silberne Schnallen und auf ihrem nachtblauen Cape funkelten 1000 silberne Sterne, so als hätte man sie gerade vom Himmel gepflückt.
»Oh, du siehst aber schön aus«, staunte Lea.
Louis nickte.
»Aber wo kommst du her?«
»Ich komme von einer Hexenversammlung«, sagte Petronella geheimnisvoll. »Wir hatten dort etwas Wichtiges zu besprechen.«
»Und was habt ihr besprochen?«
wollte Lea wissen. Doch Louis unterbrach sie ganz einfach.
»Ist doch egal. Petronella hat gesagt, dass sie uns heute Abend auf ihrem Besen mitnimmt. Stimmt doch, oder?«
Die Apfelhexe lachte. Sie wusste, wie bedrückt die Kinder in den letzten Tagen waren und wollte ihnen eine Freude machen.
»Das stimmt. Wenn ihr Lust habt, drehen wir eine kleine Runde.«
Natürlich hatten die Zwillinge Lust.
»Juhu!«
riefen sie. »Also los!« Petronella ließ ihren Besen ein Stück über den Boden schweben und Louis wollte gerade aufsteigen, als die Apfelhexe ihn zurückhielt.
»Moment! Ihr seht nicht gerade wie erfahrene Besenreiter aus«, stellte sie fest. »Ich möchte nicht, dass mir einer von euch herunterrutscht. Hier!« »Haltet mal das Reisigbündel fest.
Lea und Luis gehorchten. Jetzt packte Petronella das andere Ende des Besens, zog ihn mit einem kurzen Ruck ein Stück länger und griff nach ihrem Zauberstab. Lirum larum Hexenbesen, ene mene sei's gewesen, 3, 2, 1 und Kirchturmspitze, ich wünsche mir 2 Kindersitze. Flitz, flocks! Es machte Piff und Puff und vor den überraschten Augen der Zwillinge erschienen auf dem vorderen Teil des Besens 2 Kindersitze. Nehmt Platz, forderte Petronella sie auf. Doch die Kinder rührten sich nicht vom Fleck. Empört starrten sie auf die Sitze. Die waren riesig und hatten sogar Gurte zum Anschnallen.
»Was soll das?« fragte Luis verwundert. »In so einem Ding habe ich gesessen, als ich ein Baby war.«
Petronella nickte zufrieden. »Du hast recht. Sie sind wirklich sehr sicher.«
»Es ist total uncool, in so einem Sitz zu sitzen,« erklärte Luis.
»Das macht nichts,« erwiderte Petronella knapp. »Steigt auf oder lasst es bleiben.« Lea gab ihrem Bruder einen kleinen Stoß.
»Jetzt mach schon. Ich hoffe bloß, dass mich keine meiner Freundinnen sieht.«
»Und ich hoffe, dass sie uns nicht auch noch zwingt, Helme zu tragen,« brummte Luis und kletterte in den Sitz hinter seiner Schwester.
»Alles anschnallen,« rief Petronella vergnügt. Die Gurte klickten. Und nachdem sich die Apfelhexe davon überzeugt hatte, dass alles seine Richtigkeit hatte, stieg sie hinter den Kindern auf den Besen.
»Nach oben hinaus und nirgends an!« rief sie und schon ging es los.
Wie in einem Fahrstuhl stiegen sie in die Höhe und der Garten und das Müllerhaus unter ihnen wurden kleiner und kleiner. Lea hielt sich mit beiden Händen an ihrem Sitz fest. Es war ganz schön hoch und jetzt war sie doch froh, angeschnallt zu sein. Luis ging es ganz ähnlich, auch wenn er es niemals zugegeben hätte. Von hier oben war das Wetterleuchten noch viel spektakulärer. Am Horizont zuckten die ersten Blitze über den Himmel und der Donner grollte wie ein hungriger Wolf. »Wir müssen uns ein wenig beeilen, damit wir dem Gewitter nicht zu nahe kommen«, sagte die kleine Hexe. »Also, wo soll es hingehen?«
»Zu unserer Schule«, rief Lea. »Ich würde sie gerne einmal von oben sehen.«
»Na gut«, rief Petronella. Und sofort nahm der Besen Kurs auf die kleine Stadt. Glänzende Lichter schlängelten sich unter ihnen durch die Dunkelheit.
»Das ist die Straße, die in die Stadt führt«, rief Luis aufgeregt. »Und da hinten ist unsere Schule!«
Petronella lenkte den Besen zu dem roten Backsteingebäude und sie drehten jauchzend ein paar Runden über dem Sportplatz. Dann stiegen sie wieder hoch in die Luft. Das Gewitter kam immer näher und die ersten Windböen fuhren den Kindern bereits in die Haare.
»Zeit, nach Hause zu fliegen!«
rief die Apfelhexe und wendete den Besen. Begleitet von Donnergrollen und Rückenwind zischten sie über den Himmel und landeten sicher neben dem Mühlteich. Jetzt fielen bereits die ersten Regentropfen. Mit zerzausten Haaren und geröteten Wangen schnallten sich die Kinder ab.
»Es war wunderbar«, schwärmte Lea.
»Und es hätte noch viel länger dauern können«,
meinte Luis. Petronella lachte.
»Ein anderes Mal, ihr Kröten. Jetzt lauft ins Haus, bevor ihr richtig nass werdet.«
In diesem Moment ging im Müllerhaus die Tür auf und ihre Mutter spähte in die Dunkelheit.
»Lea? Luis? Seid ihr noch draußen?«
»Ja, wir sind hier, aber wir kommen jetzt rein«,
rief Luis.
»Vielen Dank, Petronella.«
Er zog sich das T-Shirt über den Kopf und sauste davon.
»Es war wunderschön«,
flüsterte Lea und rannte hinter ihrem Bruder her. Petronella klopfte den Hexenhut vor der Tür ihres Apfels trocken und marschierte schnurstracks ins Wohnzimmer, wo Lucius sie bereits erwartete.
»Hast du es?«
fragte der Käfer gespannt.
»Hab ich«,
antwortete Petronella und zog ein geheimnisvolles schwarzes Buch unter ihrem Hexenumhang hervor.
»Oh!«
Lucius wich respektvoll 2 Schritte zurück. »Du brauchst keine Angst zu haben«, beruhigte ihn die Apfelhexe.
»Wenigstens nicht, bevor ich anfange zu zaubern.«
»Na, ich weiß nicht«,
brummte der Hirschkäfer.
»Schließlich gehörte dieses Buch dem finsteren Zauberer Zigorius.«
Das stimmt. Trotzdem brauchst du dich nicht zu fürchten, denn wer hat den bösen Zauberer besiegt und ihn dorthin geschickt, wo er hingehört?
Lucius hob beschwichtigend die Hände.
Okay, okay. Die Hexen.
Ganz genau. Petronella wollte das schwarze Buch gerade aufschlagen, da erschien in warnendem Rot ein riesiges Maul auf dem Buchumschlag. Es fletschte die Zähne, schnappte und rülpste, dass einem Angst und Bange werden konnte.
»Verflixt«, rief Petronella, »jetzt hätte ich fast vergessen, die Handschuhe aus Drachenleder anzuziehen.«
Schnell griff sie unter ihren Umhang und zog ein paar Handschuhe hervor, die ihr bis zu den Ellenbogen reichten und über mit grünen Drachenschuppen bedeckt waren.
»Das Buch sieht sehr gefährlich aus«,
meinte Lucius.
»Das ist es auch«, antwortete Petronella. »Es wird nicht umsonst das giftige Buch genannt. Der Hexenrat hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber schließlich haben sie das Buch doch herausgerückt. Mal sehen, welche Zauber drinstehen und vor allem, welche Zauber davon für Herrn Kümmerling geeignet sind.«
Es war einfach unglaublich. Hier fanden sich so scheußliche Sachen wie der zitterzähnige Zombie-Zauber oder der wirbelnde Werwolf-Spuk. Weiter hinten gab es Kapitel über fiese Flüche, drollige Drachen oder spektakuläre Spukgestalten. Petronella war sicher, dass es dazwischen irgendetwas Brauchbares geben musste, um Herrn Kümmerling den Spaß an der Mühle gründlich zu verderben.
»Was meinst du? Wen wollen wir dem aufgeblasenen Luftballon auf den Hals hetzen?«
»Was hast du denn im Angebot?«
fragte Lucius.
»Wie wäre es mit einer ganzen Gespensterkutsche voller Knochengeister oder einem fetten dreiköpfigen Drachen oder einem Poltergeist?«
Die Apfelhexe sah zufrieden von dem giftigen Buch auf.
»Oh ja, den nehmen wir.« Sollte Herr Kümmerling tatsächlich ins Müllerhaus ziehen, ist er schneller wieder draußen, als er eingezogen ist.
»Ist das nicht alles ein bisschen viel?«
fragte Lucius zweifelnd.
»Ach was!« Petronella klappte das giftige Buch zu. »Wenn schon, denn schon. Aber erst einmal warten wir ab.
Vielleicht finden die Apfelmännchen ja doch das Papier, in dem steht, dass der Mühlgarten meiner Großmutter gehört. Oder die Kuchenbrands können das Haus doch noch kaufen, oder...«
»Oder wir machen jetzt Feierabend und gehen ins Bett«,
gähnte Lucius und schielte auf sein gemütliches Weidenkörbchen gleich neben dem Ofen. Dann sah er Petronella noch einmal streng an.
»Aber das Buch muss hier weg, sonst bekomme ich noch Albträume.«
Und so wurde es gemacht. Petronella sperrte das Buch in den Kleiderschrank, den sie sorgfältig mit 7 Schlössern verschloss. Dann schlüpfte sie zufrieden in ihr kuscheliges Bett und träumte von drolligen Drachen, bis die ersten Sonnenstrahlen sie wieder weckten. Auch im Müllerhaus saß man am nächsten Morgen bereits früh am Frühstückstisch. Von den Kuchenbrands hatte in dieser Nacht niemand gut geschlafen, denn das Müllerhaus sollte heute Nachmittag verkauft werden. Lea und Luis wussten, wie traurig und wütend ihre Eltern darüber waren, dass sie nicht genügend Geld hatten, um Herrn Kümmerling beim Kauf zu überbieten.
»Es ist ja nicht so, dass wir überhaupt kein Geld haben«, beklagte sich Herr Kuchenbrand, »nur eben nicht sofort und nicht so viel.
Herr Kümmerling will uns bloß eins auswischen, weil wir ihm das fantastische Apfelkuchenrezept nicht verkauft haben, das die Leute so sehr lieben. Das Müllerhaus ist ihm im Grunde egal.«
Frau Kuchenbrand sah ihre Familie an.
»Aber ganz gleich, was kommt. Wir halten zusammen. Wir könnten ein neues Café aufmachen und dort Petronellas magischen Apfelkuchen verkaufen.«
Herr Kuchenbrand und die Zwillinge schwiegen. Sie wollten kein neues Café eröffnen. Sie wollten einfach nur im Müllerhaus bleiben. Als die Zwillinge am Nachmittag aus der Schule kamen, war ihr Vater gerade dabei, sich umzuziehen. Er seufzte dabei so schwer, als läge ihm ein dicker Felsbrocken auf der Brust. Mitfühlend sah Frau Kuchenbrand ihn an.
»Weißt du was? Wir schließen das Café heute Nachmittag und ich begleite dich zum Makler.«
aber Herr Kuchenbrand winkte ab.
»Wenn wir das Café schließen, geht uns das Geld auch noch flöten. Ich mache mir zwar keine Hoffnungen, aber ein Angebot für unser Müllerhaus möchte ich trotzdem abgeben.«
»Dann kommen wir eben mit«, sagte Louis.
»Kommt nicht in Frage«, brummte Herr Kuchenbrand.
»Doch, bitte, Papa«, drängelte Lea. »Wir sind auch mucksmäuschenstill.«
»Na gut«, gab Herr Kuchenbrand nach. »Wer weiß, vielleicht sind wir dem Müller ja sogar so sympathisch, dass er es sich doch noch anders überlegt und uns den Zuschlag gibt.«
Immobilien und Vermietung stand in schwarzen Buchstaben über dem Büro von Herrn Schimmelpfennig, das in einer Seitenstraße des Marktplatzes lag. Herr Kuchenbrand und die Zwillinge stürmten entschlossen darauf los und stellten erstaunt fest, dass die Tür noch verschlossen war. Da bog auch schon die schwarze Limousine um die Ecke und Herr Kümmerling stieg aus.
»Sie sind zu früh, genau wie wir«, sagte Herr Kuchenbrand.
»Ich komme niemals zu früh«,
gab Herr Kümmerling ihm Bescheid und grinste so breit, dass sein Goldzahn blitzte.
»Ich habe Herrn Schimmelpfennig nämlich gleich mitgebracht.«
Und so war es. Gleich nachdem Herr Kümmerling ausgestiegen war, schälte sich auch Herr Schimmelpfennig aus der schwarzen Limousine. Mit einem kurzen Nicken begrüßte er Herrn Kuchenbrand und schloss die Tür zu seinem Büro auf.
»Meine Sekretärin hat heute einen Zahnarzttermin«, erklärte er.
»Bin schon zurück, Chef«, tönte es, und eine Frau mit feuerroten Haaren und einer kleinen Handtasche eilte heran.
»Na dann sind wir ja vollzählig«,
gluckerte Herr Kümmerling gönnerhaft.
»Setzen Sie sich, meine Herren«,
sagte Herr Schimmelpfennig und deutete auf zwei Stühle vor seinem Schreibtisch. Lea und Louis stellten sich wie zwei Leibwächter rechts und links hinter ihren Vater.
»Janine, bringen Sie mir bitte den Kaufvertrag für das Müllerhaus.«
Es dauerte einen Moment, dann kam seine Sekretärin herein und legte den Vertrag vor ihrem Chef auf den Tisch.
»Sie verschwenden hier nur Ihre Zeit«, zischelte Herr Kümmerling. »Ich wette, ich habe das bessere Angebot.«
Jetzt übernahm Herr Schimmelpfennig wieder das Gespräch.
»Herr Kümmerling bietet 500.000 Euro. Möchten Sie das überbieten?«
»Eine halbe Million.«
Herr Kuchenbrand wurde blass.
»Das ist eine Stange Geld, aber ich bin einverstanden. Ich gebe Ihnen eine Anzahlung von 25.000 Euro und den Rest zahle ich ab. Ich bin sicher, dass meine Bank...«
»Lächerlich«, dröhnte Herr Kümmerling. »Ihre Bank wird Ihnen keinen Cent mehr leihen.«
Er wandte sich an den Makler.
»Ich zahle sofort, ohne Wenn und Aber. In 2 Tagen haben Sie das Geld.«
Bedauernd sah Herr Schimmelpfennig die Kuchenbrands an.
»Wenn das so ist... Ich hoffe, Sie nehmen es nicht persönlich, aber im Interesse meines Kunden werde ich Herrn Kümmerlings Angebot annehmen. Wenn Sie bitte hier unterschreiben wollen...«
Herr Kümmerling zückte seinen Füllfederhalter und setzte seine Unterschrift mit Genuss unter den Kaufvertrag. Herrn Kuchenbrand hielt nichts mehr auf seinem Platz. Er stand auf und stürmte hinaus.
»Kommt, Kinder!«
Die Zwillinge liefen ihrem Vater schnell hinterher. Dummerweise stolperte Louis dabei über seinen Schnürsenkel und konnte sich gerade noch am Türrahmen abstützen.
»Jetzt bin ich also frisch gebackener Besitzer des Müllerhauses«,
sagte Herr Kümmerling und lehnte sich genüsslich in seinem Stuhl zurück.
»Natürlich müssen die Kuchenbrands so schnell wie möglich ausziehen.«
»Das werden sie«, versprach der Makler. »Ich lasse den Vertrag gleich morgen Vormittag von Frau Mühlstein gegenzeichnen. Dann ist das Geschäft rechtskräftig.«
»Frau Mühlstein?«
wunderte sich Herr Kümmerling.
»Ich dachte, die Mühle gehört Ihrem Mann.«
»Nein, sie gehört seiner Mutter«, erwiderte der Makler. »Aber ab morgen gehört sie Ihnen.«
Herr Kümmerling machte eine kurze Pause.
»Ach, wissen Sie was? Wir fahren morgen zusammen hin. Dann kann ich den unterschriebenen Kaufvertrag gleich mitnehmen. Ich möchte doch nicht, dass mir noch irgendetwas dazwischen kommt.«
Louis lief schnell hinter seinem Vater her.
»Papa, warte mal!«
»Was ist?«
Frau Mühlstein muss den Vertrag auch noch unterschreiben«, sagte Luis und kletterte auf den Rücksitz des alten Autos. »Vielleicht könntest du auch noch einmal mit ihr sprechen.« »Man sollte nichts unversucht lassen«, meinte Lea sehr vernünftig. Ihr Vater lächelte müde.
»Ich habe nichts unversucht gelassen, glaubt mir. Und wenn ich auch nur den Hauch einer Chance sehe, würde ich sie nutzen.«
Schweigend kehrten sie zurück ins Müllerhaus. Das Café zur Zaubermühle brummte und Frau Kuchenbrand hatte alle Hände voll zu tun. Trotzdem kam sie ihnen gleich entgegen.
»Und?«
Alle drei schüttelten den Kopf. Herr Kuchenbrand ging schnurstracks in seine Backstube und backte ein Blech Pflaumenkuchen, um sich abzulenken. Lea und Luis gingen zu ihren Hühnern, um nachzudenken. Nofretete und die anderen kamen neugierig heran, aber die Kinder hatten keine Leckerbissen mitgebracht.
»Was sollen wir denn jetzt bloß machen?« jammerte Lea. »Wir können doch nicht hier herumsitzen, bis Herr Kümmerling ins Müllerhaus zieht.«
»Stimmt. Aber er hat es nun mal gekauft«, antwortete Luis tonlos.
»Noch nicht ganz, denn Frau Mühlstein muss erst noch ihre Unterschrift darunter setzen.«
Lea sah ihren Bruder mit großen Augen an.
»Luis, wir müssen unbedingt mit ihr reden, und zwar alleine, bevor Herr Kümmerling mit dem Makler bei ihr auftaucht.«
Luis sah seine Schwester wie elektrisiert an.
»Das ist wirklich eine letzte klitzekleine Chance. Vielleicht liebt sie Kinder.«
Dann wurde er wieder ernst.
»Aber wie sollen wir Frau Mühlstein finden? Ich habe keine Ahnung, wo sie wohnt.«
Da schnippte Lea mit den Fingern.
»Papa kann doch im Büro nachfragen.«
Luis verzog das Gesicht.
»Das macht er ganz bestimmt nicht.«
Dann lächelte er plötzlich.
»Aber wir können doch fragen, oder? Los, schnapp dir dein Rad.«
Die Zwillinge holten ihre Räder und sausten dann den Radweg an der Landstraße hinunter. Als sie beim Maklerbüro ankamen, war die schwarze Limousine verschwunden. Auch Herr Schimmelpfennig schien nicht mehr im Büro zu sein, denn der Platz hinter seinem Schreibtisch war leer. Dafür hatte seine Sekretärin sie entdeckt. Sie blickte erstaunt von ihrem Computer auf und rückte sich die Brille zurecht.
»Was wollt ihr denn schon wieder hier? Habt ihr etwas vergessen?«
»Nee«,
sagte Lea.
»Doch«,
sagte Luis.
»Wir haben vergessen zu fragen, wo die alte Frau Mühlstein eigentlich wohnt.«
»Warum wollt ihr das wissen?«
Die Zwillinge tauschten einen schnellen Blick.
»Unser Vater schickt uns. Er möchte es wissen.«
»Dann sagt eurem Vater, er soll selbst vorbeikommen. Ich darf keine privaten Daten an Fremde herausgeben und an fremde Kinder schon gar nicht.«
Enttäuscht sahen sich die Zwillinge an.
»Aber unserem Vater dürften Sie die Adresse verraten?«
Die Sekretärin schaute erneut von ihrer Arbeit auf.
»Ja, soweit ich weiß, ist er einer der beiden Kaufinteressenten.«
Sie sah wieder auf ihren Bildschirm. Lea zog ihren Bruder am Arm.
»Komm schon«,
flüsterte sie. Wie der Wind fuhren die Zwillinge ins Müllerhaus zurück. Luis pfefferte sein Rad in die Schlehenhecke, dass es nur so rasselte, und stürmte ins Haus. Lea flitzte hinter ihrem Bruder her.
»Und jetzt?« fragte sie.
»Jetzt rufen wir an und fragen nach Frau Mühlsteins Adresse«,
sagte Luis.
»Spinnst du? Wenn sie uns eben nicht die Adresse gegeben hat, dann tut sie es jetzt auch nicht.«
Luis sah seine Schwester überlegen an.
»Uns nicht, aber Papa schon, du Dummchen.«
Jetzt dämmerte Lea, was ihr Bruder meinte.
»Du willst dort anrufen und tun, als wärst du Papa?«
Luis nickte.
»Meinst du nicht, dass sie an deiner Stimme erkennt, dass du noch ein Kind bist?«
»Nicht, wenn ich mit meiner Darth Vader-Stimme spreche«,
sagte Luis und lief durch den Flur ins Kinderzimmer. Lea holte das Schreiben vom Immobilienmakler und ging damit ins Wohnzimmer, wo das Festnetztelefon stand. Eine Sekunde später kam Luis dazu und sah sehr beeindruckend aus. Er hatte sich als Darth Vader verkleidet, mit Maske und allem drum und dran.
»Lies mir mal die Nummer vor«,
knarzte er und seine Stimme klang ganz dumpf. Das machte Lea und Luis tippte die Nummer ins Telefon. Man konnte hören, wie es am anderen Ende der Leitung leise klingelte. Dann meldete sich die Stimme der Sekretärin.
Immobilienbüro Schimmelpfennig, was kann ich für Sie tun?
Louis räusperte sich.
Schönen guten Tag. Hier spricht Paul Kuchenband,
sagte er mit seiner tiefsten Darth Vader-Stimme.
Ich war eben mit meinen Kindern bei Ihnen.
Am anderen Ende blieb alles still. Louis atmete, wie Darth Vader nun mal atmet.
Alles in Ordnung, Herr Kuchenbrand? Tönte die kühle Stimme der Sekretärin aus dem Telefon. Ich nehme an, Sie rufen wegen der Adresse von Frau Mühlstein an. Warten Sie, ich sehe kurz nach.
Danke.
Schnarrte Darth Vader und streckte den Daumen nach oben. Jetzt musste Lea kichern.
Also, hören Sie, Frau Mühlstein wohnt in der Seniorenresidenz Seerose, Hochparterre, in Weiersdorf. Haben Sie mitgeschrieben?
Ja, vielen Dank,
schnarrte Darth Vader noch einmal und legte auf. Schnell nahm Louis seine Maske ab.
Wir haben Frau Mühlsteins Adresse. Jetzt müssen wir sie nur noch vor dem blöden Kümmerling besuchen.
Aber nicht alleine, antwortete Lea. Petronella muss unbedingt mitkommen.
Louis nickte und schon waren die Kinder auf dem Weg zur Apfelhexe. Lucius und die Apfelmännchen waren in Petronellas Wohnzimmer versammelt und lauschten gebannt, als sie ihnen von den gefährlichen Zaubern erzählte, die im giftigen Buch standen.
»Sobald der aufgeblasene Luftballon ins Müllerhaus zieht, werde ich ihm einen Poltergeist auf den Dachboden hexen, so viel ist sicher«, verkündete die Apfelhexe.
Gurkenhut lächelte listig.
»Und vorher werfen wir ihm eine Handvoll reiskörnige Winzlinge ins Bett!«
Petronella schmunzelte.
»Sehr gut. Was haltet ihr davon, wenn...« Weiter kam die Apfelhexe nicht, denn Lucius, der am Fenster stand, unterbrach sie.
»Die Kinder kommen. Gleich werden wir wissen, ob Herr Kümmerling das Müllerhaus tatsächlich gekauft hat.«
»Wer?«
brummte Spargelzahn. Noch ehe die Kinder an der Klingelschnur ziehen konnten, sauste neben ihnen die magische Strickleiter herunter. Schnell kletterten die Geschwister hinauf und wurden oben bereits von der Apfelhexe erwartet. Gespannt sah Petronella die Kinder an, und das taten Lucius und die Apfelmännchen auch.
»Und?
Hat er es gekauft?
Erzählt, aber nur Gutes«,
tönte es von allen Seiten. Die Zwillinge schüttelten betrübt den Kopf.
»Was bedeutet das?«
fragten nun wieder alle aus einem Mund.
»Herr Kümmerling hat den Vertrag unterschrieben«, berichtete Louis.
»Himmel, Blitz und Wolkenbruch«, entfuhr es Petronella. »Das heißt, die Mühle wurde vom aufgeblasenen Luftballon gekauft.«
»Fast«, sagte Lea. »Aber es gibt noch eine einzige winzige Chance.«
»Und die wäre?«
fragte Gurkenhut gespannt.
»Das Müllerhaus gehört gar nicht dem Müller, sondern seiner Mutter, und die muss den Vertrag auch erst noch unterschreiben und...«
»Und das wollt ihr verhindern«,
stellte Lucius fest.
»Auf jeden Fall wollen wir noch einmal mit ihr reden«, sagte Louis.
Petronella rieb sich nachdenklich die Nase. »Einen Versuch ist es wert. Die alte Müllerin soll ja recht umgänglich sein. Wenigstens war sie das, als meine Großmutter noch in diesem Garten lebte. Am besten, wir brechen gleich auf.« Lea und Louis sahen sich an.
»Das könnte schwierig werden. Mama und Papa werden uns heute Abend nicht mehr weglassen.«
»Außerdem müssen wir erst einmal ihre Adresse herausbekommen«, gab Spargelzahn zu bedenken.
»Die haben wir schon«, sagte Lea stolz und fühlte sich ungeheuer erwachsen.
»Und wo wohnt die alte Frau Mühlstein?«
»In Weiersdorf«, sagte Louis. »Morgen Vormittag soll sie den Vertrag unterzeichnen.«
»Morgen Vormittag? Dann haben wir noch genügend Zeit, uns einen guten Plan auszudenken«, sagte Petronella. »Wir dürfen bloß nicht zu spät kommen.«
Lea war sehr besorgt.
»Keine Angst, bevor Herr Kümmerling bei ihr auftaucht, waren wir längst da«, beruhigte sie Petronella.
»Oh, ja, wir fliegen schon ganz früh los, ja?« rief Louis. »Mit dem Besen ist das ein Klacks.«
»Und was ist mit uns?«
fragte Spargelzahn.
Sollen wir etwa zu Hause bleiben? Wir passen nicht alle auf den Besen.«
Die Apfelhexe dachte einen Moment nach und schnipste dann mit den Fingern. »Wir nehmen einfach den Bus. Da passen wir alle rein und er bringt uns ganz bequem nach Weiersdorf.«
»Haben die Kinder denn keine Schule?«
fragte Lucius. Die Zwillinge schüttelten den Kopf. »Morgen ist Samstag.« »Perfekt!« Petronella klatschte erfreut in die Hände. »Dann also bis morgen früh. Um 7 holen wir euch ab und nicht verschlafen.« »Bestimmt nicht«, sagten die Zwillinge. Und schon kletterten sie die Strickleiter herunter und liefen zurück ins Müllerhaus.
»Na, ihr zwei«,
sagte ihr Vater, während er die Sonnenschirme einklappte. Lea und Luis setzten sich auf einen Tisch und sahen ihm eine Weile schweigend zu. »Papa«, fragte Lea dann, »hast du irgendwann schon mal gelogen?« Herr Kuchenbrand stemmte empört die Hände in die Hüften.
»Was soll das werden, ein Verhör? Euer Vater lügt nicht.«
Er dachte kurz nach.
»Naja, vielleicht manchmal. Aber nur ein klitzekleines bisschen.«
»Meinst du, wie damals, als Oma nicht zu unserem Geburtstag kommen konnte und du gesagt hast, sie hätte den Zug verpasst?« fragte Lea.
»Dabei lag sie mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus«, meinte Luis. »Das habe ich nur gesagt, damit ihr euch an eurem Geburtstag keine Sorgen macht. Es war eine Notlüge.«
Herr Kuchenbrand fing wieder an, die Tische abzuwischen. »Sind Notlügen okay?« wollte Lea wissen.
»Eigentlich nicht, aber unter gewissen Umständen. Wenn eine gute Absicht dahinter steckt. Ach, schwierige Frage.«
»Danke, Paps!« Die Zwillinge sprangen vom Tisch und gingen ins Haus. An der Tür drehte sich Luis noch einmal um.
»Ich habe morgen früh übrigens Fußballtraining. Tims Vater holt mich an der Bushaltestelle ab und Lea kommt auch mit.«
»Okay«,
brummte sein Vater.
»Ihr könnt ruhig ausschlafen«, meinte Lea. Und mit diesen Worten verschwanden die Zwillinge im Haus. Am nächsten Morgen waren Lea und Luis schon ganz früh wach und zogen sich in Windeseile Jeans und T-Shirts an. Dann kippte Luis seinen Rucksack aus und warf die Banane, die noch vom letzten Ausflug darin lag, mit Schwung in den Papierkorb. Lea schüttelte ein paar Münzen aus ihrem Sparschwein, kämmte sich noch einmal kurz die Haare und war bereit.
»Jetzt komm endlich, sonst fährt Petronella ohne uns los«, drängelte Luis und zog seine Schwester mit sich aus der Tür.
Vor dem Müllerhaus wurden sie bereits ungeduldig erwartet. Petronella, Lucius und die Apfelmännchen standen am Gartenzaun und sahen ihnen entgegen.
»Ach, da seid ihr ja endlich«, begrüßte sie Petronella.
Die Apfelhexe trug ein ärmelloses Top, Pumphosen und einen sehr breiten Sonnenhut, der mit allerlei Blumen und Kräutern verziert war. Zwischen ein paar Blütenblättern schaute Lucius hervor und winkte den Kindern fröhlich zu. Auch die Apfelmännchen schienen bester Laune zu sein. Luis öffnete seinen Rucksack und stellte ihn vor ihnen auf den Boden.
»Steigt ein«, sagte er.
Gurkenhut und seine Männer ließen sich nicht lange bitten. Mit Anlauf hüpften sie hinein.
»Jetzt aber Tempo«,
rief Lucius.
»Der Bus muss jeden Moment hier sein.«
So schnell sie konnten, liefen sie zur Haltestelle und kamen gleichzeitig mit dem Bus dort an. Rasch stiegen sie ein und setzten sich ganz nach hinten auf die letzte Bank. Außer zwei Frauen, die direkt hinter dem Fahrer saßen, war der Bus leer. Eine gute Gelegenheit für die Apfelmännchen, aus dem Rucksack zu klettern und aus dem Fenster zu gucken. Es war ein schöner Tag. Die Morgensonne schien warm durch die Fenster und der Bus zuckelte gemächlich über die Landstraße. Er hatte keine Eile und hielt an vielen Haltestellen. Sobald jemand zustieg, versteckten sich die Apfelmännchen in Luis' Rucksack und lugten nur dann und wann über den Rand. Vor dem Weiersdorfer Rathaus hielt der Bus schließlich an und sie stiegen aus.
»Ah, das tut gut, wieder an der frischen Luft zu sein«, sagte Petronella. »Jetzt müssen wir bloß noch Frau Mühlstein finden. Habt ihr ihre Adresse aufgeschrieben?«
»Ich hab sie mir gemerkt«, sagte Lea. »Sie wohnt in der Seniorenresidenz Seerose.« Die Apfelhexe sah sich suchend um. Von einer Residenz war weit und breit nichts zu sehen. »Habt ihr denn keine Straße und Hausnummer?« Die Zwillinge schüttelten den Kopf. Lucius krabbelte an den Rand von Petronellas Hutkrempe.
Seniorenresidenz klingt irgendwie fürstlich. Ist das ein Schloss?
Spargelzahn schüttelte den Kopf.
Nein, das ist kein Schloss. Es muss eine Art Hotel für ältere Leute sein. Zumindest habe ich mal gehört, wie sich zwei Gäste in der Zaubermühle darüber unterhalten haben. »Soll ich zu einem kleinen Rundflug starten?«
fragte der Hirschkäfer.
»Vielleicht kann man die Residenz von oben sehen.«
Petronella hatte eine bessere Idee. Sie kramte in ihrer Handtasche und holte schließlich eine winzig kleine Kristallkugel heraus. Sie war nicht größer als ein Hühnerei und zeigte einen strahlend blauen Himmel, über den kleine weiße Schäfchenwolken zogen. Kurz aber kräftig blies Petronella darüber. Die Wolken verzogen sich und es erschien der Marktplatz von Weiersdorf, auf dem sie gerade standen. »Küglein, Küglein in der Hand«, murmelte die Hexe und blies ein zweites Mal über die Zauberkugel. Eine winzige Elfe flatterte darin mit den Flügeln und bedeutete ihnen winkend, ihr zu folgen. Staunend sahen Lea und Luis, wie die kleine Elfe über den Marktplatz flog und dann in eine Seitenstraße einbog.
»Schnell, bevor wir sie aus den Augen verlieren«, rief Petronella und überquerte wie die Elfe in der Kugel den Marktplatz.
»Cooler als Papas Navi im Handy«, staunte Luis, während er den Blick nicht von der Kristallkugel ließ.
Die Elfe wartete an jeder Ecke geduldig, bis Petronella ihr zunickte und flog dann weiter. Rechts und links ging es durch schmale Gassen, bis sie plötzlich an einem Weiher standen. Frösche quakten und Enten schwammen darauf herum, und auf der anderen Seite des Weihers, umgeben von hohen Bäumen, lag die Seniorenresidenz Seerose. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Zu Hause im Müllerhaus war Herr Kuchenbrand gerade aufgestanden. Seine Frau kochte Kaffee und er selbst deckte den Frühstückstisch im Garten. Die Vögel zwitscherten. Die Sonnenblumen am Gartenzaun nickten leise im Wind. Und alles, aber auch alles hätte so schön sein können, wenn... Ja, wenn sie nur nicht aus dem Müllerhaus hätten ausziehen müssen. Bedrückt stellte Herr Kuchenbrand die Brötchen auf den Tisch und ließ sich dann auf einen Stuhl fallen.
»Trink erst mal einen Kaffee«,
versuchte seine Frau, ihn aufzumuntern, und stellte einen dampfenden Becher vor ihn auf den Tisch.
»Das tut gut und weckt die Lebensgeister.«
Herr Kuchenbrand sah seine Frau an.
»Warum können wir nicht ein einziges Mal Glück haben?«
Maike Kuchenbrand lächelte. »Genau genommen haben wir ja Glück. Ziemlich viel sogar. Wir haben uns. Wir haben zwei wundervolle Kinder und wir haben das grandiose Kuchenrezept, um das uns Herr Kümmerling so glühend beneidet.«
»Du hast recht. Aber zum Glücklichsein gehört doch auch ein Zuhause. Ich dachte, wir hätten es hier gefunden.«
In diesem Moment tuckerte laut und vernehmlich ein Traktor die Landstraße entlang. Direkt dahinter klebte hupend eine schwarze Limousine. Eine Sekunde starrte Herr Kuchenbrand auf die Straße, dann sprang er auf.
»Das war Herr Kümmerling. Er ist auf dem Weg zu Frau Mühlstein, um den Vertrag perfekt zu machen. Ich fahre ihm hinterher. Wie hat Lea so schön gesagt? Man darf nichts unversucht lassen.«
Und noch während er das sagte, fingerte er die Autoschlüssel aus seiner Hosentasche und flitzte zu seinem Wagen.
»Aber Paul!« rief Frau Kuchenbrand erschrocken.
Doch da startete ihr Mann auch schon den Motor und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Petronella und die Zwillinge hatten die Seniorenresidenz Seerose einmal umrundet und standen jetzt gut versteckt hinter dicken Bäumen. Vor dem Haus hatten sich ein paar alte Leute mit ihren Rollstühlen in die Sonne gesetzt. Hinter dem Haus war alles ruhig. Die Wohnungen der Seniorenresidenz Seerose waren mit Balkonen und gestreiften Sonnenschirmen ausgestattet und machten einen heiteren Eindruck.
»Wollen wir nicht reingehen und fragen, wo Frau Mühlstein wohnt?« fragte Lea.
»Ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig«, antwortete Petronella und deutete auf einen Balkon im Hochparterre, auf dem es grünte und blühte, dass es eine wahre Pracht war.
Die Balkontür stand offen und eine alte Frau war gerade dabei, die Blumen zu gießen. Petronella schaute noch einmal in ihre Kristallkugel und die kleine Elfe darin winkte ihr direkt vom Balkon der alten Frau aus zu. »Die Frau auf dem Balkon ist Henriette Mühlstein. Ihr gehört das Müllerhaus!« Die Zwillinge schauten sich an und holten tief Luft. »Ich drücke euch die Daumen und lasse euch nicht aus den Augen«, flüsterte Petronella.
»Kommst du denn nicht mit?«
fragte Luis. Die Apfelhexe schüttelte den Kopf. »Lieber nicht. Das würde Frau Mühlstein sicher verwirren.«
»Jetzt komm schon, bevor sie wieder reingeht«, sagte Lea und gab ihrem Bruder einen kleinen Schubs.
Die Zwillinge liefen über das kleine Rasenstück bis zum Balkon und stellten sich direkt davor auf.
»Guten Morgen«,
riefen sie und schauten zu Frau Mühlstein hinauf.
»Guten Morgen«,
antwortete die alte Frau erstaunt.
»Haben Sie einen Moment Zeit? Wir müssen Sie nämlich ganz dringend sprechen«, erklärte Lea.
»Sollte ich euch kennen?«
wunderte sich Frau Mühlstein.
»Ich glaube nicht, dass Sie schon von uns gehört haben. Ich bin Luis Kuchenbrand und das ist meine Schwester Lea.«
»Wie bitte?«
Frau Mühlstein legte eine Hand ans Ohr.
»Warten Sie kurz!«
Luis hatte eine kleine Leiter im Gras entdeckt und lehnte sie gegen Frau Mühlsteins Balkon. Dann kletterte er ihr ein Stück entgegen. Die alte Müllerin lächelte, als Luis über ihre Balkonbrüstung schaute.
»Ich glaube zwar nicht, dass wir uns kennen, aber du scheinst nicht gefährlich zu sein.«
»Ist er auch nicht«, bestätigte Lea, die nun hinter ihrem Bruder auf der Leiter stand. »Wir müssen Sie ganz dringend sprechen. Es geht nämlich ums Müllerhaus.«
»Ums Müllerhaus?« fragte die alte Müllerin erstaunt. »Da bin ich aber neugierig. Ich wollte gerade frühstücken. Warum kommt ihr nicht zu mir auf den Balkon? Es spricht sich besser, wenn man nicht auf einer Leiter steht.«
Sie schob einen Blumenkasten zur Seite, damit die Kinder zu ihr auf den Balkon klettern konnten. Dann legte sie zwei Gedecke mehr auf und setzte sich zu den Kindern an den Tisch.
»Greift zu und erzählt mir, was ihr auf dem Herzen habt.«
Lea und Luis ließen sich nicht lange bitten. Mit großem Appetit nahmen sie Toastbrot und Honig und erzählten Frau Mühlstein die ganze Geschichte. Sie berichteten, wie sie ins Müllerhaus gezogen waren, weil ihr Vater seine Arbeit verloren hatte, wie sie den Kuchenbackwettbewerb und 5 Hühner gewonnen hatten, wie ihre Eltern das Café zur Zaubermühle aufgemacht hatten und wie sehr sie das Müllerhaus, den Garten und den Mühlteich liebten. Nur von Petronella und den Apfelmännchen erzählten sie nichts. Das war ihr Geheimnis. Während die Kinder erzählten, hatte sich die alte Müllerin in ihrem Stuhl zurückgelehnt und mit geschlossenen Augen zugehört. Dabei umspielte ein Lächeln ihren Mund. Da ertönte plötzlich tiefes Käfergebrumm und Lucius landete mitten auf der dicksten Geranie. Die Müllerin öffnete die Augen und sah den Hirschkäfer an.
»Es gab eine Zeit, da lebten genau solche Käfer in meinem Garten. Und nicht nur die. Es gab auch Feen und Apfelmännchen und sogar eine echte Apfelhexe.«
Sie sah die Kinder an und lächelte.
»Jetzt glaubt ihr bestimmt, ich würde euch Märchen erzählen.«
Aber Lea und Luis schüttelten nur stumm den Kopf. Da raschelte es in einem der Blumenkästen und 5 Apfelmännchen lugten zwischen den Geranien hervor. Die Müllerin schlug ungläubig die Hände vor den Mund. Als dann auch noch Petronella auf der Leiter vor ihrem Balkon auftauchte, liefen ihr sogar 2 Tränen über die Wangen.
»Nein, diese Ähnlichkeit«,
flüsterte sie und sah die kleine Hexe genau an. Und Petronella lächelte ihr schönstes Apfelhexenlächeln. Währenddessen hatte Herr Kuchenbrand alle Mühe, den Anschluss nicht zu verlieren. Herr Kümmerling schien es sehr eilig zu haben, bis er ganz plötzlich auf die Bremse trat und von der Landstraße abbog. Paul Kuchenbrand hielt gebührenden Abstand. Die schwarze Limousine umrundete den Marktplatz von Weiersdorf, bog einmal nach links und einmal nach rechts ab und parkte schließlich vor der Seniorenresidenz Seerose. Sie waren am Ziel. Jetzt konnte Kümmerling ihm nicht mehr entwischen. Herr Kuchenbrand stellte sich mit seinem Wagen direkt neben die schwarze Limousine und stieg aus.
»Nanu, Kuchenbrand, was suchen Sie denn noch hier?«
Herr Kümmerling war genauso überrascht wie Makler Schimmelpfennig.
»Sie scheinen ein schlechter Verlierer zu sein. Oder haben Sie vielleicht noch gar nicht begriffen, dass Sie verloren haben?«
Der Bäckermeister gluckste leise und betrat dann zusammen mit Herrn Schimmelpfennig das Haus. Paul Kuchenbrand schloss sich den beiden Männern unverzüglich an. Er folgte ihnen durch das Treppenhaus, und als Herr Kümmerling an Frau Mühlsteins Wohnungstür klingelte, trat Herr Kuchenbrand ganz dicht an ihn heran. Niemand sollte ihn daran hindern, mit der alten Frau zu reden. Es dauerte eine Weile, aber dann wurde die Tür geöffnet.
»Guten Tag, Frau Mühlstein«, grüßte Herr Schimmelpfennig. »Darf ich vorstellen? Das ist Herr Kümmerling von der gleichnamigen Bäckerei. Er möchte das Müllerhaus kaufen und hat den Vertrag bereits unterschrieben. Es fehlt nur noch Ihre Unterschrift, dann ist der Kauf perfekt.«
Herr Schimmelpfennig und Herr Kümmerling lächelten gewinnend. Herr Kuchenbrand wollte auch etwas sagen, aber die beiden Männer versperrten ihm einfach den Weg. Wie eine Wand standen sie vor der Wohnungstür der alten Müllerin. Die sah Herrn Kümmerling freundlich an.
»Es tut mir leid, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, aber das Müllerhaus ist bereits verkauft.« »Verkauft?« echoten alle drei Männer. »Das ist doch nicht möglich. Ich habe Sie doch extra gestern Abend angerufen und Ihnen mitgeteilt, dass ich einen Käufer für die Mühle habe«, rief Herr Schimmelpfennig verärgert.
Herr Kümmerling sah aus, als wäre er kurz davor zu explodieren.
»Ungeheuerlich«, schnaubte er. »Sie machen einen großen Fehler. Besser, Sie überlegen es sich nochmal.«
»Da gibt es nichts zu überlegen. Das Müllerhaus ist verkauft. Ich habe bereits eine Anzahlung bekommen«, sagte Frau Mühlstein und hielt ein 2-Euro-Stück zwischen den Fingern.
»Und wer ist der Glückliche, an den Sie verkauft haben?«
knirschte Herr Kümmerling. Paul Kuchenbrand war das ziemlich Schnuppe. Er wollte nur noch weg und war schon auf der Treppe, als er eine Stimme hörte, die er nur zu gut kannte.
»Wir sind die Glücklichen!«
Wie vom Donner gerührt, blieb er stehen.
»Louis!«
Das konnte doch nicht wahr sein. Mit 2 Sätzen war er an der Tür. Diesmal schob er Herrn Kümmerling einfach zur Seite. Doch es stimmte. Da standen wahrhaftig seine Kinder.
»Hallo, Papa«, lachte Lea.
»Sie haben einen großen Fehler gemacht«, schnaubte Herr Kümmerling und trampelte wie eine wilde Büffelherde die Treppe hinunter. Herr Schimmelpfennig lief ihm eilig hinterher.
Was dann geschah, war die reine Freude. Herr Kuchenbrand drückte immer wieder abwechselnd seine Kinder und Frau Mühlstein an sich, und die Zwillinge strahlten mit ihrem Vater um die Wette. Sie konnten sich nicht erinnern, jemals so glücklich gewesen zu sein. Am Nachmittag saßen Petronella und Lucius zufrieden auf dem dicken Ast vor ihrer Haustür und schauten dem Trubel im Garten des Müllerhauses zu. Die Kuchenbrands hatten ganz spontan ihre Freunde und Verwandten zu einer Party eingeladen, um den Kauf des Müllerhauses gebührend zu feiern. Es gab Kuchen und Musik, und alle waren glücklich und vergnügt. Da raschelte es ganz plötzlich neben ihnen in den Blättern, und Gurkenhut tauchte zwischen den Zweigen auf. Eine Hand hielt er hinter seinem Rücken versteckt.
»Hallo«,
sagte er und versuchte, ein ernstes Gesicht zu machen.
»Mir ist beim Staubwischen ein Bild heruntergefallen.«
»Oh, ist es kaputt?«, fragte die Apfelhexe. Gurkenhut nickte. »Soll ich es mit einem Zauberspruch reparieren?«
»Das wäre sehr freundlich.«
Gurkenhut lächelte breit.
»Aber guck doch mal, was zwischen Bild und Rahmen versteckt war.«
Er zog die Hand hinter seinem Rücken hervor und wedelte mit einem Papier.
»Nein«, rief Petronella ungläubig.
»Doch«, sagte Gurkenhut, »das Papier, in dem steht, dass der Garten deiner Großmutter gehört.«
Petronella nahm ihm das Schreiben aus der Hand und riss es einfach in der Mitte durch.
»Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Mühle gehört den Kuchenbrands. Damit ist alles gut. Und eine Hexe braucht sowieso kein Papier, um irgendwo zu wohnen.«
Mit diesen Worten stand sie auf und zog ihren Hexenhut fest über beide Ohren.
»Lucius, bist du so nett und fliegst mich rüber zum Mühlteich? Ich habe den Kindern versprochen, zu ihrer Party zu kommen. Ganz heimlich, versteht sich.«
»Nichts lieber als das«,
antwortete der Hirschkäfer und ließ Petronella bereitwillig auf seinem Rücken Platz nehmen. Dann startete er sein schönstes Käfergebrumm und düste mit ihr über den Garten davon. Lea und Luis lagen auf dem Steg des Mühlteichs und blickten nach oben in die Luft. Dann hörten sie das Brummen und Lucius zischte dicht an ihren Köpfen vorbei.
»Juhu«,
riefen die Zwillinge, als er am anderen Ende des Mühlteichs im Schilf landete. Und als sie dort ankamen, wartete Petronella schon in voller Apfelhexengröße auf sie. Jubelnd warfen sie sich in ihre Arme.
»Nicht so stürmisch, ihr Kröten«, lachte die kleine Hexe. »Jetzt können wir für immer und ewig hierbleiben«, strahlte Lea. »Und kein noch so blöder, aufgeblasener Luftballon kann uns jemals von hier vertreiben«, grinste Luis zufrieden.
»Da habt ihr vollkommen recht«, antwortete die Apfelhexe und ließ sich einfach ins Gras plumpsen. Lea und Luis setzten sich neben sie. Eine Weile lauschten sie der fröhlichen Musik, die aus dem Kaffeegarten zu ihnen herüberklang. Und dann erzählten sie sich noch einmal ganz genau, was sie miteinander erlebt hatten.
Das war Petronella Apfelmus, Zauberhut und Bienenstich von Sabine Städding. Gelesen von Nana Spier. Eine Produktion von Lübbe Audio 2016.